Bosfood Podcast. Der Podcast von Bosfood. Hier treffen sich Bosianer, Köche, F&B-Experten, Lieferanten und Freunde, um über Trends, Produkte und Geschichten aus der Gastro und dem Leben zu sprechen. Viel Spaß bei dieser Folge.
Heute habe ich einen Gast da, der Kölns Burgerszene geprägt hat wie kaum ein anderer. Er ist ehemaliger Küchenchef der Fetten Kuh in Köln, bekannt als Bacon Bakery, Gastgeber vom ältesten Kulinarik-Podcast Deutschlands, Küchenfunk, und der Macher vom Meetup Cologne. Wir sprechen über perfekte Patties, Produktentwicklung zwischen Handwerk und Industrie, über unsere gemeinsame Corona-Zeit, bei der wir Burger zusammen gegrillt haben, und darüber, was die gute Gastronomie für ihn heute so ausmacht. Herzlich willkommen, Martin Block.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, gerne. Schön, dass du da bist und den weiten Weg aus Köln hierher gefunden hast.
Wir haben ja quasi immer die gleiche Strecke, ne?
Ja. Ja, wollen wir direkt den Elefanten aus dem Raum lassen und sagen, dass wir uns jetzt schon seit einigen Jahren persönlich kennen, auch schon quasi kurz in Corona zusammengearbeitet haben.
Wobei ich auch echt heute auf der Fahrt hin drüber nachgedacht habe, wie wir uns kennengelernt haben.
Ja.
Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
Gut, ich auch nicht.
Ich glaube, irgendein Arbeitskollege, oder? Von dir?
Also ich kannte dich natürlich aus der Szene, ganz klar, Gastroszene. Du bist immer noch da eine große Nummer, würde ich mal behaupten. Und persönlich zum ersten Mal kennengelernt haben wir uns tatsächlich bei den Kölner Marktschwärmern, eine Institution, wo du, glaube ich, auch in der Corona-Zeit mit der Fetten Kuh die Produkte auf den Marktschwärmern mitverkauft hast.
Das stimmt, und
ich in der Zeit hauptsächlich meine Lebensmittel bezogen habe, wo ich auch zum ersten Mal Kartoffelkult kennengelernt habe oder die gute Missy, die haben da ja alle ihre Produkte so verkauft.
Ja.
Und es war ja nicht nur, es war auch immer nett, mit euch allen so zu reden, wenn ihr dann an euren Ständen stand, um die Produkte zu verkaufen. Kann man sich so vorstellen wie einen kleinen Wochenmarkt, aber es ist alles auf Vorbestellerbasis in einem kurzen Zeitraum alles abzuholen.
Ja. Du kannst das so in der App vorbestellen,
Genau. Ich hatte ja in Corona viel Zeit und habe das dann da auch in der Corona-Zeit die Marktschwärmer kennengelernt.
Ich hatte ja nicht so viel Zeit während Corona. Während alle anderen Küchenchefs zweimal Netflix durchgeschaut haben, haben wir echt viel gearbeitet und Lieferdienst gemacht und. Ja. Haben wir übrigens, habe ich schon damals in einem Podcast mit Buddy und Ralf noch erzählt.
Ja, und dann haben wir auch bei, wie hieß nochmal diese App, mit Sprachnachrichten, diese App in Corona da abgehangen.
Clubhouse,
ja, genau. Da ging doch die Party ab.
Ja.
Genau.
Aber sehr intensiv für eine sehr kurze Zeit.
Ja. Und da haben so die ersten Gespräche stattgefunden und dann hast du herausgefunden, dass ich in Kurzarbeit bin und vielleicht noch Zeit hätte, am Wochenende Burger zu braten. Und das habe ich dann gemacht.
Ja, das war wirklich, also war schon fast wie so eine Challenge. Andere Küchenchefs, stellvertretende Küchenchefs, Zuchefs und sowas bei uns anzusammeln, in verschiedene Positionen unterzubringen, weil wir wirklich viel zu tun hatten.
Ja.
So, also es war zum Beispiel für mich persönlich, war Corona die Zeit, wo ich am meisten Bonis bekommen habe.
Ja, sehr gut.
Das war gut. Also ich versuche immer, glaube ich, in meinem Leben aus jeder Krise so eine Chance zu sehen. Ich will nicht negativ denken immer, ne?
Ja.
Ja, und dann warst du bei uns quasi Aushilfe?
So? Genau.
Ja.
Minijob-Basis.
Ja.
Und war ich auch, auch öfters eigentlich mal da in Hürth in eurer Produktionsküche.
Ja.
Und habe da auch hauptsächlich mit vorbereitet.
Ja, wir hatten auch so viel Zeit. Ich habe so zum Beispiel einmal so nur mitbekommen, dass viele Weihnachtsfeiern ja jetzt nicht mehr in Gastronomien stattfanden dann und dann irgendwie online und dann gab es so Tastings, haben die Leute dann gemacht. Dann hat man sich alle so irgendwie so Weine bekommen und konnten dann durchtasten, aber dann gab es nichts zu essen. Ich weiß nicht, hast du auch mal dran mitgearbeitet an so einem Tasting-Set? Wir haben dann Food-Pairing gemacht für Craft-Biere.
Nee, das quasi. Nicht, aber diese Burger-Pakete wurden ja auch in der Zeit viel nach Hause bestellt. Die hat man da in der Produktionsküche mit vorbereitet. Das habe ich dann auch viel gemacht.
Ist auch viel Arbeit gewesen zu der Zeit, ja. Das ist halt so, ich habe mir mal so schöne Sachen ausgedacht, die dann viel Arbeit machen, aber dann waren auch alle beschäftigt.
Es gab Gewinner und Verlierer in der Corona-Zeit und ich würde mal sagen, mit so Burger-Paketen nach Hause bestellen und allem, habt ihr schon das Beste damals daraus gemacht, oder?
Ja, definitiv. Aber auch immer zum Beispiel, was ich gerade meinte, diese Food-Pairing-Sachen, die dann, du konntest nicht nur ein Weintasting bestellen, sondern du hast auch noch 5 Gänge dazu bestellt, die du einfach im Wasserbad warm gemacht hast. Ne?
Ja, okay,
sowas halt, nur immer zum Bier, zum Wein und so.
Ja,
sowas
okay,
halt.
Cool.
Gibt es sogar immer noch teilweise.
Ja, sehr gut.
Habe ich letztens gesehen dort, ja.
Ja.
Ja, aber
Grüße gehen an der Stelle auch raus an die alte Crew der Fetten Kuh, oder?
Ja, da gibt es eigentlich eine gute Leute noch. Ja. Marcel Pinto und so. Ja, absolut. Ja.
Aber und, da bist du nicht mehr. Vielleicht magst du.
Bin ich nicht mehr?
Nee.
Und, aber ich wollte dich da positionieren. Weißt
Stimmt,
du, das muss man auch noch sagen.
Ja.
Und dann auf irgendeiner Messe bin ich einem Ralf begegnet und er hat so stolz von dir erzählt. Und dann war ich so, du hast mir den vor der Nase weggeschnappt. Aber ich freue mich sehr für Ruben, dass er bei dir ist. Coolerer Job, muss ich zugeben, wirklich.
Ja, danke, danke.
Bist du im kreativen Bereich gelandet,
Ich bin hier gelandet, bin auch ziemlich als happy
Koch,
darüber.
Ja. Das ist auch eher die Richtung, die ich immer schon eigentlich vorm Kochen einschlagen wollte, weil ich wollte immer, ich habe wirklich mit 15 ein Praktikum in eine Werbeagentur gemacht, aber kam von der Hauptschule und das hat nicht so gepasst. Also bei uns war so, wenn du so ohne Fachabi oder irgendwas versucht hast in dieser Branche in Wuppertal Fuß zu fassen, war es eigentlich chancenlos. Und da ich gerne gekocht habe, haben mich auch alle so gesagt, ja, dann mach doch mal da was.
Ja.
Und dann kam der Zivildienst in der Küche und dann bin ich irgendwie da gelandet. Ja. Aber jetzt so langsam.
Du bist doch auch gelernter Koch. Vielleicht magst du unsere Zuhörer, die dich noch nicht kennen, mal ganz kurz abholen. Haben wir jetzt nicht mit gestartet, macht aber nichts.
Naja, genau.
Wir beide kennen uns schon sehr gut. Aber wer bist du eigentlich? Was machst du? Wo kommst du her?
Also ja, okay. Also gebürtig komme ich aus Wuppertal. Hab dann mal meinen Zivildienst gemacht. In der Küche und dann wusste ich auch nicht, was ich danach so machen wollte. Dann war ich Spüler, dann habe ich eine Kochausbildung beim Land NRW gemacht, wofür ich sehr dankbar war. Das war wirklich eine sehr, sehr gute Ausbildung und habe nebenbei schon gerne à la carte gekocht. Dann habe ich so irgendwie, habe ich irgendwo mal gelesen, dass irgendwie die besten Köche immer so aus dem Gutbürgerlichen kommen, so wenn die so ein gutes à la carte, wo noch richtig gekocht wird.
Ja.
Dann deswegen habe ich mir so eine Stelle danach gesucht, war so im Landhaus Ewig, so quasi der Konkurrent zu Stemberg kennt man ja, ne? Und bei uns, der war da um die Ecke, dann wurde immer so ein bisschen hin und her gedisst.
Echt?
Ja, ja, doch, so. Also, da gab es schon so ein bisschen so.
Wie Gespräche. So ein Derby?
Nee, gar nicht. Ich glaube, bei Stemberg kam das gar nicht so doll an, wie es bei uns ankam,
Ach so, okay.
Also, so, bei uns hieß es immer nur, bei Stemberg ist es teurer und die Teller kleiner, ne? Aber, weißt du so, warum das so ist, ne? Konnten da vielleicht die Leute nicht reflektieren. Das hat schon Stemberg natürlich seine Berechtigung.
Ja, natürlich.
Bei uns war es halt so, du hast schon einen guten Teller bekommen für, sagen wir mal, 18 Euro. Bei denen hat es aber vielleicht 24 Euro gekostet.
Ja.
Hatte aber absolut seine Berechtigung. Also, ich wollte das nicht damit schlecht reden. Also, wir kennen uns ja, wir haben ja sogar, Sascha und ich haben auch eine Kooperation zu Corona gemacht und haben uns da kennengelernt und schätzen gelernt, ja. Und dann mehrere Stationen, so kleinere Sachen. Ich war viel in Düsseldorf und dann bin ich wegen der so Meerbar zum Beispiel und dann wegen der Liebe eigentlich nach Köln gezogen. In der Wolkenburg bin ich dann bis zum stellvertretenden Küchenchef hochgegangen.
Okay,
da war
cool.
Ich bei Pur Bio-Feinkost, so eine kleine Manufaktur.
Ja.
Das habe ich mal gemacht, weil mein Sohn gefragt hat, Papa, wo wohnst du? Und dann dachte ich so, wow, ich suche mir so einen Job in der Gastronomie mit geregelten Arbeitszeiten.
Ja,
und
gute
hab dann,
Idee. Gute Idee.
Ja, ne? Und dann hat die fette Kuh bei uns aufgemacht und dann hat irgendjemand gesagt so, hey Martin, geh mal dahin, das ist ja bei dir in der Nachbarschaft, die brauchen Hilfe, da ist so viel los und der Chef hat sich irgendwas gebrochen. Bin ich da hingegangen, hatte dann einen Aushilfsjob an der Backe und wurde dann aber relativ zügig auch dort abgeworben als Küchenchef, weil da so viel los war.
Das mit dem Abwerben ist so eine Sache in der Gastronomie, ne?
Ja.
Hat immer wieder mal probiert.
Ja, hat mir auch in den Fingern gejuckt. Das war eigentlich so ein perfektes Match, muss man einfach sagen.
Okay,
ne?
Okay.
Ja, und ich hatte auch sehr viele Möglichkeiten dort, mich so kreativ auszuleben. Wir haben ja Social Media gemacht damals, wo man nicht so richtig wusste, wo es mit Instagram und so hingeht.
Ja, ja, ja.
Waren dann so auch so drittgrößter Instagram-Kanal in Sachen Kulinarik, so in Köln. Ne?
Okay, cool.
Genau. Und ja, dann kamen die ganzen Produkte. Wir haben bei der leckersten Idee Deutschlands mitgemacht. Und wir hatten unsere Bacon Jam deutschlandweit im Vertrieb, also das lief auch gut.
Die gibt's auch hier im Sortiment immer noch.
Genau. Und wenn es dann am schönsten ist, hört man ja dann auch. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, aber war zu dem Zeitpunkt die richtige Idee. Dann war ich ein Jahr bei einem Startup deutschlandweit, habe da mal so Großcompany-Luft geschnuppert. Aber von dieser ganzen Corona-Zeit kannte ich schon Sturmwaffel und der hatte mich dann gefragt, ob wir nicht zusammen eine Firma machen wollen. Und da gab es dann Fivi.
Ja.
Hat man ja auch schon vielleicht ein bisschen mitbekommen, so Kochgeschirr und Zubehör und sowas. Ja, und da haben
so eine coole Kochmarke für zu Hause.
Ja, genau. Da war ich jetzt auch fast 2,5 Jahre.
Wie schnell die Zeit vergeht, stimmt. Ja,
und bin auch extrem dankbar für die Zeit, weil von Produktsourcing weltweit bis hin zu fertiger Online-Shop mit den Produkten, Fulfillment.
Warst du auch weltweit unterwegs oder hast du es aus dem Homeoffice rausgemacht, sag ich mal?
Ich sag mal so, es waren Firmen weltweit, die dann schon auf Messen in Europa waren. Okay, so das Weiteste war dann Amsterdam, aber halt mit verschiedensten Ländern Kontakt. Ne, und bist dann im Sourcing, wer macht die coolsten Schneidebretter, wer macht die coolsten Messer. Es ist ja auch vor allen Dingen so eine Zielgruppe gewesen, wo es auch noch bezahlbar sein muss. Ne? Aber wir hatten also wirklich so von den Handwerksbetrieb in Mönchengladbach, der ein geiles Schneidebrett gebaut hat, ne, bis halt in China eine Firma, die japanischen Stahl verarbeitet und so, wirklich ganz tolle Unternehmen dabei. Ne? Und das war halt eine sehr coole Erfahrung, all dieses ganze E-Commerce-Ding mal mitzumachen. Ja. Alle Schritte, auch wie funktioniert Newsletter-Marketing, wie macht man so KI-SEO-optimierte Rezepte und so. Das war schon cool. Bis hin zu einer eigenen kleinen Showküche, wo wir dann Livestreams auf TikTok gemacht haben und Rezeptvideos und so. Also es war schon irgendwie auch wild, aber man hatte auch viele Möglichkeiten und war auch eine gute Zeit. Aber dann, also das ist ja, wir sind ja nach Mönchengladbach gezogen. Erst war es ja im belgischen Viertel in Köln, bei mir in der Hood. Und es hat so in den Fingern gejuckt, was mit der Gastronomie wieder zu tun.
Ja.
Und wo wir bei der leckersten Idee Deutschlands waren, wo ich diese Bacon Jam damals so quasi mit bei Rewe dadurch groß rausbringen konnten, habe ich Sebastian Brack kennengelernt, den ich sehr dankbar war, weil der wollte mich für ein Projekt gewinnen, hat mich so mal antanzen lassen bei sich. Und ich habe denen so erzählt, was ich so alles mache. Bin ja auch so Social Media und sonst viel untriebig, mit dem Podcast auch.
Ja.
Und der ist Chef von einer Brauerei in Köln und hat zum Beispiel Thomas Henry auch mitgegründet und ein paar andere sehr coole Startups gemacht. Und der meinte so nach ein paar Stunden, also das waren 5 Stunden Gespräche in dieser Brauerei, war niemand mehr, wir waren alleine. Und der hat so für mich so persönlich die passenden Puzzleteile so zusammengesetzt, warum hast du nicht das und das und so und so. Ja, und dann habe ich gekündigt, den Job gekündigt, ohne irgendwas Neues zu haben und hatte aber einfach Ermutigung, das zu machen, worauf ich Bock habe. Ja. Genau. Und jetzt mache ich selber YouTube-Videos inzwischen.
Ja.
Ne? Einmal für eine Firma, einmal auch für mich selber.
Ja, ja.
Ne? Darf man Namen droppen, ja?
Ja, klar, alles.
Ja. Also ab Januar gibt es meinen YouTube-Kanal Real Food Stories. Und ansonsten bin ich so im kleinen, also Teilzeitbeschäftigung bei Audio. Mhm. Das ist eine Gastronomie-App.
Ja.
Von einem Freund. Den habe ich eigentlich erzählt, was ich bei Real Food Stories machen möchte.
Ja.
Ne? Und eigentlich will ich nur geilen Content machen für Gastronomen. Also ich will einfach mal geile Läden zeigen. Oder Läden, die noch richtig gut arbeiten, wo jeder Gastronom related. Boah, guck mal, was da passiert. So ist das bei uns auch. Den Scheiß haben wir auch mitgemacht und so. Ne? Einfach mal, dass die sich eine Stunde in Ruhe so einen Betrieb bei der Arbeit anschauen. Und das fanden die, weil also ein Kumpel, der David von Audio, war quasi auch bei der Fetten Kuh unser Nachbar. Und der meinte, ja cool, können wir das sponsern? Ne? Ich so, nee, das passt nicht, ich will da eigentlich so, das soll eher so ein kulturelles Ding werden mich. Ne? Und ist jetzt auch nicht meine Haupteinnahmensquelle. Und für David haben wir schon damals seine App getestet, die Audio-App für Dienstplanung, Zeiterfassung. Und dann meinte er so, ja, kannst du dir auch vorstellen, das irgendwie für uns zu machen. Dann meinte ich so, ich baue euch ein eigenes Konzept. Und Audio ist auch inzwischen gewachsen. Damals, wo wir das vor 4 Jahren mit der Fetten Kuh benutzt haben, hatte er 2, 3 Mitarbeiter und ein paar Kunden. Jetzt sind es über 40 Mitarbeiter, deutlich mehr Kunden.
Ja, sehr gut.
Und hat mich auch in dem Moment überrascht. Das Gespräch ist kein halbes Jahr her. So. Und einfach eine tolle App, die auch was für die Gastronomie macht. Ne?
Ja.
Du bist als Gastronom so effizienter. Du hast einen Wettbewerbsvorteil deinen anderen Gastronomen gegenüber dadurch, dass du schneller und besser so Sachen auch monitoren kannst. Mhm. Ne? Zeiterfassung ist auch immer wichtig. Das spart dir einfach extrem viel Arbeit. Ja. Und es ist aus der Praxis entstanden. David hatte ja selber mit Sushi Ninja, also hat immer noch mehr als 100 Mitarbeiter, die er managt. Und daher kam diese App. Also deswegen funktioniert die bei Gastronomen so gut.
Ja.
Und jetzt zeige ich einfach nur, also das ist total geil. Ne? Also ich fahre zu den Kunden.
Ja.
Guck mir an, wie die arbeiten. Was machen die cool? Die erzählen. Also ich mache kein Werbevideo. Ich mache ein Video, wo du sagst, geil, da läuft's ja.
Es ist mehr so ein Interviewformat, oder?
Ja, genau. Ich stelle ein paar Fragen so, ne? Was ist das Besondere am Konzept?
Ja.
Warum macht ihr das? Ne? Und dann frage ich natürlich irgendwann auch mal, warum benutzt ihr Audio?
Ja.
Worauf die natürlich extrem begeistert sagen, ja, ne? Excel-Probleme gehabt, bla, Zeit und so. Das, du musst da nicht briefen oder so. Ja. Ne? Das ist kein Werbefilm, ne?
Ja.
Und dann hast du ein cooles Video, was du dir gerne anguckst als Gastronom, von einem erfolgreichen Konzept. Ich gehe ja nicht unbedingt in erfolgreiche Läden mit meinen Real Food Stories. Ich gehe dann in Kaschem und so, oder weißt du, so ein Grieche, der seit 40 Jahren im Port sein Gyros macht, ne? Sowas halt. Und dadurch lerne ich halt echt extrem coole Läden kennen.
Ja.
Und das mache ich jetzt seit zwei Monate. Mhm. Aber die Zeit geht rum und das läuft auch gut an, weil das organisch funktioniert und nicht per Geld draufwerfen oder irgendwas. Okay, okay,
Ja, ich habe die App ja damals selber mit benutzt, als ich bei der fetten Kuh war, als Mitarbeiter.
Ja.
Man hat nicht nur eingecheckt und ausgecheckt, wenn man die Arbeit begonnen oder beendet hat. Ja. Man konnte auch dann für die nächste Woche oder, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber musste mich abholen. Für die nächste oder die nächsten zwei Wochen konnte man sich die Schichten auswählen, wer früh genug kam. Als Minijobber Aushilfe, der konnte dann halt sich die guten Schichten aussuchen, beziehungsweise hast du mir auch oft gesagt, geh mal in die Produktion oder so, ne? Ja, das war schon praktisch.
Genau, standortübergreifend, aber auch, was du meinst, das kann jeder Gastronom ja, das ist das Coole, auch so da bauen, wie er das braucht. Selbst wenn du immer sagst, du hast irgendwelche Events und die Leute sollen sich auf die Events bewerben, dann hat letztens auch beim Videodreh jemand gesagt, er findet es halt geil, wenn er immer ein Event hat, dann hat er das schon als Vorlage gespeichert, stellt das dann online, dann können die sich auf das Event bewerben.
Ja.
Ne? Der Urlaub wird automatisch getrackt, der Anspruch wird errechnet. Mhm. Ne? Mhm. Also es ist schon sehr komfortabel dann und spart viel Zeit.
Ja.
Und es ist ein schlüssiges Ding. So, klar gibt es auch Mitbewerber, ne? Aber es ist ein Kölner Unternehmen. Ich kenne nur Leute, die damit zufrieden sind.
Sehr gut.
Also macht das auch Spaß dran, mitzuarbeiten.
Ja, klar.
Ja, ich fahre zu den erfolgreichen Konzepten hin. Es gibt immer gutes Essen.
Ja.
Heute übrigens auch. Vielen Dank.
Wie
ich hier empfangen wurde. ich fühle mich sehr hier gehandelt, nennt man das, glaube ich, so.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Sehr, sehr gut.
Gut umsorgt, ja.
Ja.
Wenn sich jetzt hier Gastronomen denken, ach, eine Dienstplan-App, das brauche ich noch. Wo darf man sich da melden dann, wenn man da jetzt Interesse hat? Könnt
euch direkt gerne bei mir melden.
Ja.
Also auf Insta heiße ich Martin C. Blog aktuell.
Sehr gut, ja.
Ansonsten könnt ihr auch einfach Audio googeln und findet da den richtigen Ansprechpartner. Ja, könnt ihr ja sagen, dass er von mir kommt.
Ja.
Freue ich mich natürlich gerne. Ja, es ist halt also irgendwie, weißt du, ich will irgendwie Sachen nur noch machen, die cool für die Gastro sind, wie ich denen weiterhelfen kann. Ich dachte auch so, gehe ich vielleicht in die Richtung so KI, Beratung für Gastronomen.
Okay.
Ne? Ja, da gibt es ja auch mal spannende Anwendungsfälle, aber das ist jetzt sowas, wo ich direkt irgendwie starten kann.
Ja.
Ja. Und ja, deswegen auch mit diesem anderen Projekt. Mit dem Flammkuchen darf ich das
erzählen? Ja klar, du kannst alles erzählen hier. Ah, wir sind ja kein Funk-Podcast oder so.
Stimmt auch. Ja. Neben diesem Dienstplan-App-Ding mache ich halt auch jetzt gerade so Fotos, Videos, ein klein bisschen Vertrieb für ein Produkt, was eigentlich mal so gesehen ein Abfallprodukt war von den Gourmet-Flammkuchensysteme.
Abfallprodukt klingt immer so abwertend, Nebenprodukt.
Ja, aber die stellen unfassbar hochwertige Flammkuchen her.
Ja.
Die verkaufen die auch erfolgreich und kümmern sich um dieses Business. Und ich habe mal vor 5 Jahren, also dieses Produkt gibt es auch sogar in der fetten Kuh, und vor 5 Jahren habe ich Gewürzmischung hergestellt für die Ränder quasi. Also wenn der Flammkuchen so ausgestanzt wird, dann ist immer so ein Rand über. Alle wollen ja immer so schön runde Flammkuchen.
Ja, ja.
Und der Rest wurde eigentlich entsorgt. Und da haben wir mal vor 5 Jahren so Gewürzmischung für entwickelt und Produkt auch in der fetten Kuh. Statt Pommes gibt es dann halt die Flammfritz.
Mhm. Und richtig köstlich sind die.
Ja, die also ist schon was, nochmal die edlere Fritte, könnte man so sagen.
Nämlich schön Creme Fraiche und Bacon Jam oben drauf. Oh, ne?
Genau das. Genau. So, du kannst halt, also ist schon fast eine klassische Kombination wie beim Flammkuchen.
Ja.
Und das Geile ist aber zum Beispiel beim Liefern, das bleibt knusprig. Ne? Mhm. Ne, du hast ein Produkt, was du auch einen Tag vorher als Caterer vorfrittieren kannst und dann auf deinem Event einfach unter der Wärmelampe heiß machst.
Ja, ja,
ich bin auch fest davon überzeugt, wenn die 1 Stunde unter der Wärmelampe stehen, schmeckt das ein bisschen besser. Ob da so eine Restfeuchtigkeit rausgeht
oder so.
Okay, aber das würde ja niemals mit Pommes funktionieren. Mal Pommes einen Tag vorher und dann macht die nochmal warm.
Nee,
ne? Im Airfryer hast du vielleicht noch so, kannst du mal so 30% rausholen, aber
wird eher hart.
Ja, genau. Und die werden besser. Das ist das Coole an denen. Und das Allerbeste ist, also, und da kommen wir wieder so der Gastronomie helfen, ist die Marge einfach.
Okay,
müssen wir einfach mal hier so offen sagen.
Ja,
ich glaube, die Endkunden hören weg. Aber
du musst jetzt mal kurz abschalten.
Ja, alle jammern ja irgendwie wegen der Marge, dass die immer weniger, die Einkaufspreise werden teurer.
Ja, ja.
Man kann die Preise nicht an die Gastronomie weitergehen und geben und sowas. Und das Ding ist halt mega, dieses Produkt dafür. Also weil es in Anführungszeichen so ein Produkt ist, was ja weggeworfen wird. Ich glaube, das heißt irgendwie Bypass Product oder Namen, ne? Ist ja auch voll nachhaltig, wenn man so ein Produkt dann weiterverarbeitet.
Ja.
Und also Portion kostet im Wareneinsatz zwischen 15 und 25 Cent.
Okay.
Ja. Und wenn du dann so eine Loaded Fries für 7,50 verkaufst, hast du auf jeden Fall Spielraum. Klar kommt Öl und die anderen Sachen noch dazu, ne?
Ja, klar.
Aber
klar.
Ich habe das jetzt auf dem Aporomarkt letztens mal ein Wochenende verkauft und ich sag mal, aus einem Beutel, der 25 Euro kostet, habe ich 600 Euro Umsatz generiert mit ein bisschen Schmand und Speck dazu, ne? Ja, das ist schon gut.
Werden doch jetzt bestimmt einige Interesse haben.
Genau.
Ja.
Könnt ihr euch auch gerne bei mir melden. Vielleicht bei Wurstfood.
Ja, klar. Wir machen das. Wir hoffen, dass wir es möglich machen.
Guck mal.
Vielleicht auch bald bei uns zu bestellen, oder?
Ja, wäre doch nicht schlecht.
Auf jeden Fall.
Aber das ist gar nicht der Grund.
Ist das ein TK-Produkt oder kommt das als frische Produkt?
Ja, also das ist ein TK-Produkt, aber wirklich gekühlt auch einfach 12, 14 Tage im Kühlhaus stehen bleiben und bleibt stabil.
Ja.
Also das ist wirklich ein entspanntes Produkt. Also ist halt eigentlich der Flammkuchen an sich, ne?
Es
geht auf wie so ein Wandtank. Das ist das Coole. Deswegen kommen auch diese günstigen Kosten zustande, weil du extrem viel Volumen machst.
Das ist, man könnte es bestimmt auch süß essen, dann ist es wieder so ein Mutzenmandel, oder? So vom
Feeling. Ich habe es auch mit Zimtzucker angeboten auf dem Markt. Funktioniert extrem gut. Und du bist ja am Sonntag auch auf dem Meetup.
Da
haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Aber vielleicht gibt es da auch was.
Sehr gut, ich freue mich.
Mit der Missy zusammen.
Der Podcast kommt leider nicht mehr pünktlich raus, aber dann, wenn ihr das hört, dann war das Meetup schon bei Kartoffelkult am 7.12. nämlich.
Da mache ich seit über 10 Jahren auch regelmäßig die Meetups, so 3 bis 4 Mal im Jahr. Es gab auch schon hier bei Bosfood eins.
Gab es auch schon ein Meetup vor
zwei?
Im Sommer 24.
Anderthalb Jahre. Ja, das war schon krass.
Wir waren auf dem kleinen Hof, da waren einige da. Das hat uns auch sehr gefreut.
Ja, irgendwie, also ich, Meetup,
Köln, mach ich so. Erklär mal kurz Meetup, genau.
Genau, mach ich so unter dem Motto, jeder kriegt für jeden. Das heißt, eigentlich, also es ist nie eine angemeldete Veranstaltung, obwohl es meistens in Parks stattfindet. Es ist einfach so ein Grillen unter Freunde, auch wenn man sich manchmal noch nicht so gut kennt. Aber jeder darf kommen, jeder ist wirklich willkommen. Vielleicht auch, wenn du beim ersten Mal gar nicht weißt, willst nur mal so rumkommen, komm rum, probier dich durch. Aber eigentlich ist es so gedacht, dass jeder was mitbringt und das mit den Leuten teilt.
Und wenn es nur ein Dip ist.
Ja.
Damit man der andere, der was gegrillt ist, da reindippen kann.
Oder ein Kasten Bier, ne? Also genau, ich weiß, der andere bringt, es gibt zum Beispiel
Getränke gibt es immer zu wenig.
Tische gibt es zu wenig, Getränke, aber zum Beispiel ein Teilnehmer, der fast immer dabei ist, der Dirk, der bringt immer ein Flanksteak mit. Der bereitet das immer auf eine anderen Art und Weise zu. Und dann schneidet er das so in Probierportion, geht mal eine Runde, erzählt was er sich dabei gedacht hat. Das ist halt ein kulinarischer Austausch. Also und ich glaube, Leute, die bei Bosfood einkaufen, sind auch sehr kulinarisch interessiert.
Auf jeden Fall.
Und das wird eigentlich immer noch über Facebook veröffentlicht. Wir haben da eine Veranstaltung, also so eine Seite, Meetup Cologne, wo wir dann die Veranstaltungen machen. Es gibt auch inzwischen eine WhatsApp-Gruppe.
Du hast dich da nicht schämen, Martin. Du bist ja jetzt auch eher der ältere Millennial.
Ja, wir sind da so ein bisschen hängen geblieben, ne? Also ich weiß nicht, sollen wir das über LinkedIn irgendwie machen oder was heutzutage? Ich habe da noch nicht so das Perfekte gefunden.
Ich finde die WhatsApp-Gruppe jetzt schon ganz gut.
Ja, das ist schon mal besser, ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, man muss auch ehrlich sagen, so dass das Meetup nicht mehr seit Corona so gut besucht ist wie damals. Irgendwie.
Wir brauchen die Gruppe ja auch eigentlich weniger zum Organisieren, weil jeder bringt eh was mit.
Ja.
Eigentlich muss man nur das Datum ankündigen.
Ich habe auch immer diese Listen eine Zeit lang gehabt, wer bringt was mit und so. Das ist aber egal. Ich appelliere immer kurz vorher nochmal, wer einen Tisch mitbringen kann, bring mal einen Tisch mit. Weil die 3 Tische, die mal mitgebracht werden, sind sofort vollgestellt.
Ja.
Und
bei Kartoffelkult aber auch immer ein sehr schönes Meetup. Feuerschale in der Mitte, da findet noch nebenbei der Weihnachtsbaumverkauf statt. Wenn ihr die Folge jetzt noch hört, könnt ihr bestimmt immer noch dahin fahren und Weihnachtsbäume kaufen.
Genau. Das ist einfach, das hat nochmal so ein besonderes Flair auf diesen
Bauernhof. Wie so ein
Bauernhof.
Weihnachtsmarkt unter sich.
Ja, so wie so ein kleiner Weihnachtsmarkt.
Ja,
genau.
Ja.
Sind dann halt nur 60 bis 100 Leute.
Ja.
Ne? Wenn es ein bisschen schlechteres Wetter ist, vielleicht ein paar weniger.
Ja.
Das Coole ist aber bei Kartoffelkult, dass man auch da, wo die Geräte, also die Traktoren und so stehen, ne, in so einer offenen Scheune, man kann sich schon da drunter stellen. Schön, ich weiß noch, wie ich.
Das hatten wir vor ein paar Jahren, ne? Da waren wir auch so mehr in der Scheune.
Ja.
Da war ich mit Saskia da und wir haben so einen ganzen Raclette-Käseleib mitgebracht und den runtergeschabt die ganze Zeit auf Kartoffeln von Kartoffelkult und ordentlich Trüffel drüber gehobelt.
Wo ich die Veranstaltung jetzt angekündigt habe, bin ich über die Fotos noch gestolpert.
Ja.
Das war auch sehr nice. Und das war auch so Meetup zum Beispiel wieder, wo ich selber nicht mal alles probieren konnte, weil es so viele verschiedene Sachen gab.
Ja, das war auch eins der Meetups, wo ich mir geschworen habe, nee, so viel mache ich hier gar nicht mehr, weil wir haben halt dieses ganze Parmesan, sag ich schon, dieses ganze Raclette-Käseleib da geholt und gar keine Chance mehr gehabt, an den anderen Ständen auch was zu probieren quasi.
Ja, der Trick ist eigentlich immer so, ganz am Anfang ganz schnell seine Sachen zu machen und dann zu genießen. Aber ich verquatsche mich da auch einfach viel zu doll. Ja, man trifft so viele Leute, sind auch ein paar Influencer dabei oder ein Grillweltmeister oder aber aus der Food-Szene halt Leute. Und deswegen ist immer ein wunderschönes Come-Together. Roberto Di Frosti zum Beispiel ist auch immer da.
Ja. Ne?
Großer Fan von dem Meetup, supportet das auch.
Kommt der auch wieder?
Ja, da gibt's Pizza.
Sehr gut.
Ich habe ihnen eine Challenge gestellt. Mal gucken, ob das ist.
Flammkuchenpizza.
Ja. Aber so Sachen, so. Und da ergeben sich schöne Sachen mit dem Meetup.
Ja.
Im Sommer wirklich eher in den Stadtparks. Der kommt ja auch so, ist überhaupt die Entstehung von Leuten, die eigentlich keinen eigenen Garten haben und mal miteinander grillen wollen. Ne? Mhm. Ja. Deswegen wurden wir auch noch nie abgemahnt von der Stadt oder so. Weil wir sind ja nur ein paar Freunde, die sich treffen.
Aber du meintest mal, kam das Ordnungsamt schon mal vorbei?
Ja, manchmal fragen die halt, ne?
Was macht ihr hier?
Ja, und dann sagen wir hier, ne, wir halten alles ein, ne, so nicht direkt unter so Baumästen da grillen oder so. Wir haben immer Mülltüten dabei, wir hinterlassen den Platz eher immer sauberer, als wir den begehen. Ja.
Mhm.
Und die 2-3 Mal, wo vielleicht so ein Otto-Gourmet-Lieferwagen mitten in den Park gefahren ist, ne, da haben wir Glück gehabt, muss man einfach mal sagen. Also das war das Eskalativste, glaube ich, wo Otto-Gourmet mit einem so 7,5 Tonnen
echt?
Im Park stand. Cool. Ja.
Okay.
Ja. Also es gab gefühlt auch jede Fleisch-Online-Händler und jeder Grillhersteller hat uns auch schon mal supportet. Ne?
Ja,
kann auch immer sein, dass einer von denen dabei ist.
Ja.
Schlimm war es, wo so Influencer, also nichts gegen Influencer, aber 3 Influencer haben so ihre Sponsoren mitgebracht, ohne das so abzusprechen. Okay. Dann hast du auf einmal so 3 Fleischproduzenten oder Vertriebe da.
Okay.
Und jeder bringt da so 20 Kilo Fleisch mit, ne?
Uh-ha.
Dann stehen da die geilsten Steaks und du kannst irgendwann nicht mehr. Dann ist es auch einfach.
Das ist zu viel, ja.
Aber es hat alles reguliert. Ja. Du warst ja auch oft da. Du kennst
ich war das. Auch schon oft da, erst seitdem ich bei Bosfood arbeite. Weil es findet immer sonntags statt. Und als ich noch Koch war, habe ich sonntags immer gearbeitet tatsächlich. Ja. Ne?
Und es gibt schon über 10 Jahre, ne?
Ja, also, ich glaube, ich habe vorher schon oft vom Meetup mitbekommen, aber hatte halt nie Zeit dafür. Ja.
Und da bin ich halt besonders stolz drauf, dass es schon so lange gibt, dass immer noch funktioniert, aber auch ich glaube, der Schlüssel daran ist, dass es unkommerziell ist, dass ich, ne, dass auch keiner den großen Anspruch sieht, ich muss da jetzt einen teuren Flyer machen, irgendwie plakatieren, irgendwelche Genehmigungen reinholen, weil dann funktioniert es dann auch schon wieder nicht mehr. So doll im Ehrenamt für eine Grillveranstaltung kann ich dann auch nicht arbeiten.
Wohl wahr.
Ja. Anders wie bei meinem anderen Ehrenamt, das ist der Podcast, den wir auch immer auch Spaß machen.
Der älteste kulinarische Podcast Deutschlands. Ich bin großer Hörer, auch seit Corona erst, glaube ich. Euch gibt es schon länger.
Ja.
5 Jahre länger oder so.
Ja, uns gibt es jetzt gute 11 Jahre, knapp.
Ja.
Und damals waren wir einer der ersten 5 Podcasts im Bereich Food in Deutschland.
Krass.
Das weiß ich noch.
Die anderen 4 gibt es nicht mehr, oder?
Genau, und irgendwie im Sommer, wir waren da gerade in Flandern zusammen. Wir machen sehr viele Reisen so nach Flandern.
Ja.
Also lieben die Region und haben wir gesagt, so wahrscheinlich einer der ältesten Podcasts oder so im Nebensatz.
Ja.
Und Christian hat es dann keine Ruhe gelassen. Der hat das da mal recherchiert.
Mhm,
dann kann man ja auch inzwischen so Deep Research mit der AI machen und so.
Klar,
ne?
Okay.
Und,
muss man nicht mehr selber machen.
Ja, genau. Und in der Tat.
Obwohl
so
die AI haben ja immer zustimmt. Ne? Also
wir sind nicht nur der Älteste, auch der Schönste. Der schönste Podcast. Nein, wir sind der älteste Podcast, weil die anderen halt einfach aufgehört haben. Aber was ich auch erschreckend finde, ich meine, das ist ja auch im Food-Bereich der Podcast.
Ja.
Es gibt ja inzwischen über 100 Food-Podcasts.
Ja, klar.
Und die ersten 10 sind irgendwie mit irgendwelchen Promis, ne, die man sich nicht unbedingt geben muss oder Sterneköchen, keine Ahnung. Ja. Ne? Ja. Die haben es halt leichter, nach oben zu kommen.
Ja, klar.
Und den Anspruch haben wir zum Beispiel.
Wir können ja kurze Podcast-Shoutouts machen. Was hörst du denn noch so für Podcasts? Im kulinarischen Bereich.
Boah, im kulinarischen Bereich.
Also uns natürlich.
Ja, natürlich.
Ja.
Und ich höre gar nicht, ehrlich gesagt, nicht so oft kulinarische Podcasts.
Okay,
ich höre mal irgendwie so irgendwas über Autos und True Crime Kram.
Ja, okay.
Wobei, da habe ich auch einen entdeckt im Food-Bereich. Gibt es jetzt auch so einen Food Crime Podcast?
Oha.
Ja.
Der das Schnitzel ist länger als 3 Sekunden auf dem Boden gewesen.
Da ging es irgendwie letztes Mal um so einen Fischhändler, der da andere irgendwie illegal gefischt hat und sowas. Irgendwie so Crime-Geschichten in dem Bereich.
Ja, lass doch mal, drop mal den Namen, wenn du den weißt.
Ich
muss mir später schicken, hört sich gut an. Würde ich mal reinhören.
Ich glaube, wenn ihr Food und Food Crime Podcast findet, sucht dann. Ist aber von denen hier, der auch besser Esser macht, besser Wissen Esser.
Ja. Sebastian Lege?
Nee, der andere.
Kenne ich nicht.
Der, weißt du, wen ich meine?
Nee,
Stark, der sein. Der mit der Brille und so.
Sein
der,
Sidekick.
Ja, sein Sidekick. Okay. Ich und Name. Ich
sag's Sorry, dir. Aber da fällt mir der Name jetzt gerade nicht ein.
Vielleicht schneiden wir das auch ein bisschen hier zusammen.
Nein. Ja, aber zurück zu Küchenfunk.
Ja, kommen wir doch zu dem Podcast, wo wir uns auch an den Namen erinnern können. Zusammen mit Christian Lersch, den Namen kenne ich auch.
Ja.
Er schneidet
Küchenjunge.
Mich. Ich bin auch einfach nochmal da. Auch
Grüße gehen raus.
Ja, tausend Dank. Also dieser Podcast ist nur wegen ihm möglich, weil er
ihr den Termin euch macht. Ihr trefft remote dafür, oder?
Genau. Ja. Er stellt immer den Termin ein, er nimmt das auf, er schneidet das, er lädt das hoch ohne mich. Also,
aber würdest du sagen, du bist Gast oder Co-Host?
Ja, doch, so eine Mischung. Okay, nein, aber ich bin eigentlich bei fast jeder Folge auch dabei. Also so doch 90%. Aber ohne ihn würde es das einfach nicht geben, muss man ehrlich so sagen.
Ja.
Ich könnte das von der Kapazität, glaube ich, gar nicht hinkriegen.
Ja, aber ich meine, so ist es doch oft bei einem Podcast, wo 2 Leute drin sind. Einer macht immer die Arbeit, der andere kommt nur zum Termin.
Boah. Ja, kann sein. Ja.
Auf jeden Fall ist ja nicht böse
geworden. Ja, also weit über 300 Folgen. Ja, was natürlich schön war, noch so die Zeit, wo es wirklich noch 5 Food-Podcasts gab, wo dann von der FAZ Podcast empfohlen wurden und wir in dem Bereich Food dann natürlich auch dabei standen.
Zeiten
sind dann so ein bisschen vorbei. Aber wir erzählen halt über unseren gastronomischen Alltag, so oder kulinarischen Alltag besser gesagt. Weil wenn wir zum Beispiel irgendwo in Urlaub fahren, Wochenende weg, dann, weißt du, wir suchen uns eher danach den Ort aus, wo können wir gut essen gehen, wo gibt es gute Restaurants, ne? Oder er macht einen Supper Club, erzählt von seinen Erfahrungen aus dem Supper Club.
Ja.
Ne?
Der Christian hat ja auch einen coolen Foodblog, da hat er immer irgendwelche Rezepte, über die ihr natürlich dann redet. Oder er fragt dich oft vielleicht nach Rat, was hätte man oder was hättest du einfach anders gemacht oder so.
Das Krasse ist wirklich bei ihm, dass er von der Passion her für Food ist Christian einfach noch krasser als ich. Also ich bin da auch eher so beruflich drin und natürlich auch passioniert dabei, aber der interessiert sich so ins kleinste Detail und wenn du so seinen Kanal teilweise anguckst, denkst du so, ist das jetzt Sternekoch? Was macht der da? Warum schickt der da die ganze Zeit nur so geilen Scheiß raus? Aber ne, das ist so Menschen, die wir uns auch mehr wünschen, der fährt halt eher mit der Ente ins Sterne-Lokal als mit den Mercedes zu Aldi. Ne? So einer ist es halt. Ne? Und
Christian ist ja gar nicht abwertend gemeint, aber ist kein gelernter Koch, richtig?
Nee, ist kein gelernter Koch.
Hast du nicht auch als gelernter Koch aber oft das Gefühl, dass sich ambitionierte Hobbyköche viel intensiver mit Themen beschäftigen können als wir Köche? Weil wir müssen so alles abdecken können und müssen so von allem so Ahnung haben. Aber so Hobbyköche suchen sich immer so Themen raus und werden da drin dann einfach gut.
Ja, der letzte Moment, wo ich das so hatte, war lustigerweise, nachdem ich hier in diesem Podcast damals mit Buddy und Ralf saß.
Ja, stimmt, warst du ja auch schon zu Gast.
Genau. Buddy hatte mir danach mal für ein Projekt einmal kurz was geholfen und hat mich dann zum Essen zu sich nach Hause eingeladen, ohne dass ich wusste, was auf mich zukommt. Ich dachte, er kriegt da jetzt ein Steak auf ein Big Green Egg und fertig, ne? Alter, der hat ja so abgefeuert, der hat da so krasse Sachen gemacht, da dachte ich mir so als Koch so, also sowas mache ich nicht zu Hause. Ja. So, heftig.
Ja, ich glaube, Buddy ist auch ziemlich kochinteressiert, das stimmt. Ja.
Ja, das war schon krass. Und dann ein ehemaliger Koch aus dem Setzkasten war noch dabei. Mhm. Ich erinnere mich nicht an den Namen. Und dann war noch hier.
Grüße gehen raus. An unbekannt.
Ja, nein, und aber so, wir waren auch so eine Runde, ne? Heiko Antoniewicz. Boah, Name bestimmt auch falsch ausgesprochen, auch Grüße gehen raus.
Ja.
Wir saßen da zu viert so und es gab wohl das krasse Essen. So,
ja, krass.
Das so, okay, ich bin hier so der Burgerbrat. Ja, nee, aber das Ding. So, es gibt da einfach so Leute, wenn du so mit viel Passion dabei bist, ne, kannst du auch, glaube ich,
diesen beruflichen Stress dahinter haben, sondern das einfach so unbefangen und frei machen können.
Ja, kannst du ja manchmal voll in Materien viel weiter vertiefen. Ja. So. So, auch so, ich war auch mal so ein Abendessen, wo eingeladen, wo so jemand privat gekocht hat, der sich so übertrieben in die ganze Fermentationssache reingesteigert hat.
Ja, und dachte.
So, ich muss ja auch alles wissen schon darüber und kennen. Und so, ja, ich weiß ja, Martin, du bist ja Koch. So.
2% Salz. Ja. Das ist das Einzige, was du dir merken musst für Fermentation.
Ich habe schon viele geile Kimchi-Burger gemacht, wo wir das Kimchi in der fetten Kuh selber angesetzt haben, wofür mich die Menschen gehasst haben, weil die ganze Küche hinten natürlich
köstlich,
danach.
Nach Knoblauch.
Knoblauch, diese Gase, ne? Ja. Das war schon immer spannend. War ja immer so eine Riesentonne direkt, auch für die fette Kuh konntest du ja, hat ja nicht gleich 2 Kilo, du musstest ja 20 Kilo Rotkohl-Kimchi machen oder so. Ja. Aber das macht dann Spaß, sowas. Mhm. Ja.
Ja, cool.
Ja.
Und den Küchenfunk-Podcast, wie oft kommt der raus?
Alle zwei Wochen setzen wir uns zusammen. Und wenn wir in Ferien sind oder im Urlaub, dann machen wir nochmal so Specials gerne.
Ja. Ihr macht doch auch einmal im Jahr, glaube ich, diese Reise nach Flandern, oder? Zusammen.
Ja, wir machen einmal oder im Jahr eine Reise zusammen.
So eine Kulinarik-Reise, oder?
Ja, genau. Ist auch lustigerweise durch einen Biersommelier, der uns mit Bier beliefert hat, für die fette Kuh damals entstanden.
Ah, cool.
Weil ich so viel mit so Barbecue-Bloggern gemacht habe. Und dann meinte er so, ihr müsst mal ein paar Leute kennenlernen. Und seitdem werden wir quasi von Visit Flandern jedes Jahr einmal eingeladen. Mhm, so, ne, da ist halt zum Beispiel Big Barbecue dabei, ein riesen Barbecue-Influencer.
Ja.
Don Caruso Barbecue-Weltmeister, der auch Barbecue-Influencer ist. So.
Ja.
Küchenjunge ist natürlich dabei.
Ja.
Der Fleischbotschafter, ne, also so die Barbecue-Gang, und dann sind wir halt so da unterwegs, gehen in richtig krasse Restaurants, krasse Bier, also Produzenten, ne, sei es Göse, Lambic, ne, die und so Sachen, ne, also lernen da mal spannend was über die ganzen Produkte, versuchen das auch ein bisschen zu vermitteln, ja. Und es ist einfach Wahnsinn, du merkst einfach, die Belgier haben mehr Geld, um gut essen zu gehen, und sind auch bereit, das zu machen, und kannst du in Belgien ganz fantastisch essen, und deswegen macht das auch so Spaß. Und man muss sagen, dass ich dieses Jahr auch zweimal außer der Reihe schon dort war, ne? Und Christian auch. Wir haben da schon Bock drauf. Ja. Es ist eine Stunde, anderthalb so von Köln entfernt, ne? dann beginnt das schon, und ja, ist auch nochmal ein Wochenende in Löwen gemacht, die Bier-Welthauptstadt von München.
Ja.
Und da,
ja, letzten Herbst war ich ja auch einmal kurz in Belgien, da habe ich auch Löwen angeguckt, und mir konnte ich einen Foodspot austesten, den ihr da empfohlen habt.
Sehr schön.
Mit den Hotdogs. Der.
Ah, okay. Ja, der hieß, glaube ich, einfach Würst, ne?
Wurst.
Und das ist so krass, so kleine Städte in Belgien, ne? Da gibt es dann einfach fünf, sechs geile Bäckereien, Patisserien und so, wo du so in Köln vielleicht gerade überhaupt ansatzweise an das Level kommst. Und da hat einfach eine Kleinstadt einfach so tolle Läden.
Ja.
Oder auch so einfach dieser kleine Vorort am Meer, Kuxedei, ich kann es auch nur falsch aussprechen. da ist einfach eine Metzgerei mit einem Restaurant, die Karkasse, ne? Dierendonk heißt der Metzger. Und einfach ist ein Steak-Restaurant mit einem Michelin-Stern. Ne?
So, ja.
Und
cool.
Ja, und der schiebt dann über die Leiterbahn so aus der Metzgerei dann so das Fleisch so ins Restaurant.
Ja.
Unfassbar. Das war, glaube ich, auch der krasseste Moment dort, ne?
Ja,
dass wir dort waren.
Der war auch auf der Rolling Pin.
Ja, genau, der war auf der Rolling Pin.
Auch, genau.
Ja, kommt immer irgendwie unter die 10 besten Steak-Restaurants der Welt. Und normalerweise sind die besten Steak-Restaurants der Welt in L.A., New York, Paris, London, Hongkong und sowas, aber.
Und in Belgien.
Und in diesen unaussprechlichen Ort, in Flandern. Ja,
ja, sehr gut.
Naja, ne, da fahren wir gerne hin. Also das ist schon schön. Ja.
Da ist immer vieles dabei. Das sieht immer super appetitlich aus, muss ich gestehen. Da wird man immer leicht neidisch.
Es gibt super viele Leute, die diese Reisen dann auch tatsächlich nachmachen. Ne?
Ja.
Und das ist ja das Schönste, wenn du so eine Anleitung schaffst. Ne?
Ja.
Wir sprechen ja im Vorfeld, was wollen wir uns angucken, was vielleicht nicht. Ne?
Ja.
Und die suchen ein bisschen was raus. Also suchen wir gemeinsam ein bisschen, fallen wir an so einen Plan. Manchmal kriegen wir noch so eine Überraschung reingedrückt. Mhm. So. Dann waren wir jetzt so mit Netzen draußen in der Nordsee, haben dann selber mal gefangen, so wie die das eigentlich da in Ostende schon traditionsweise seit Jahrhunderten selber machen.
Ja,
ne?
Klar.
Da die ganzen Schrimps und so selber fangen. So Erlebnisse dann.
Die Granat, oder?
Ja. Die ganz kleinen Garnelen zum Poolen. Ja, genau. Ja. Waren arme Leute essen damals dort auch.
Ja, auf jeden Fall. Heute unbezahlbar.
Ja. Wir waren in einem Restaurant Ostende, das hieß, glaube ich, Hotel Zentral. Da gibt es eine Garnelenkrokette für 19 Euro. Ne?
Boah, ja.
Ja, und dann wurde uns auch so ein bisschen erzählt über die Geschichte dieser Kroketten. Das ist einfach, um die haltbar zu machen. Ah, wir haben die ohne Ende ja gefangen, gepoolt. Ja. Dann die haben die aus den Schalen
gekocht auf dem Kutter. Ne?
Ja, also auch die Privatleute sind ja mit den Netzen am Strand entlang gegangen, so tief ins Wasser, haben die Netze gezogen, haben die selber gefangen, die armen Leute, die haben die nicht kaufen können.
Ja, ja.
Und dann haben sie die halt, die Schalen haben die zu so einer Bechamel quasi verarbeitet und dann wieder ein bisschen Gemüse und ein bisschen die Garnelen drunter und dann haben sie das halt so geformt, eingefroren, damit diese Kroketten haltbar sind. Oder eben halt, wenn du das nicht einfrieren konntest, fertig abfrittiert, dann hattest du ein paar Tage länger Haltbarkeit, mehr als Kroketten, als Garnelen, so.
Ja.
So das arme Leute essen, was bei uns so andere Gerichte sind.
Ja,
ne?
ja. Ich bin ja in Bremerhaven geboren und bin zwar in Bonn aufgewachsen, aber meine Großeltern waren ja ihre Lebenszeit da. Und ja, Granat, diese Nordseekrabben, hat mein Opa auch immer erzählt, früher, da waren die so günstig, da habe ich die selber gefangen, aber damals hat dann das Pfund so und so viel Euro gekostet, dass man sich das eigentlich nicht mehr leisten konnte quasi. Ja.
Letztes Jahr war irgendwie,
das gönnen halt
muss. Waren die irgendwie gar nicht so am Start, da war das Kilo ja bei über 60 Euro. Ne?
Ja.
Das ist schon verrückt.
Ja.
Aber so lerne ich auch ein bisschen im Podcast mal ein bisschen mehr über dich.
Ja.
Wir haben ja so einen Running Gag, ne? Wir wollen uns auf ein Bier. Wir beide wohnen in Köln, wir wollen uns auf ein Bier verabreden.
Wenn wir in Rente sind, Martin.
Wenn wir in Rente sind. Wir müssen extra nach Meerbusch fahren.
Unsere Kalender synchronisieren und die AI den Tag auswählen lassen. Kurze Trinkpause.
Ich nutze auch mal die Chance.
Wir haben auch hier leckere Pralinchen noch stehen, ne? Kannst du dir auch gönnen, wenn du nicht vom Frühstück schon satt bist.
Also ich bin nicht so ein Frühstücker, das war schon mehr. Als ich gewöhnt bin. Ich habe so diesen Gastronomie-Zyklus noch drin, dass man mittags so was Kleines isst, dann eigentlich so nachmittags nochmal was und dann irgendwie.
Und dann abends sich nochmal drei Gerichte reinschaufelt.
Das hast du jetzt gesagt.
Das ist die Wahrheit, oder?
Ja. Was halt so vom Buffet über war, ne? Vom
genau.
Ja. Da komme ich nie raus, ich weiß es nicht.
Nee.
Ja. Deswegen funktioniert auch dieses Intervallfasten bei mir sehr gut. So.
Ist das so? Ich habe es 2 Jahre probiert, ohne jetzt irgendwelche positiven Effekte oder so.
Nee, positive Effekte habe ich auch nicht, aber ich kann mich voll dran halten.
Das stimmt, um 12 was zu essen.
Ja. Nach hinten raus wird es schwieriger als nach vorne.
Das stimmt. Man kann lieber länger nichts essen als abends, ne? Ja, ich bin auch jemand, ich kann aufs Frühstück verzichten, aber abends, das geht nicht leider.
Ja. Ja, aber wir haben ja auch einfach jetzt festgestellt, dass wir beide so die Kreativität aus unserer Küche quasi auch mitgenommen haben. Wir haben immer noch kreative Berufe für die Gastronomie.
Das stimmt.
Ne? Und irgendwie ist es ja auch schön zu sehen, dass man die Kreativität jetzt auch anders gestalten kann. Mhm. Weil irgendwas so, ich sag mal so, beim Kochen musst du ja irgendwie kreativ auch sein.
Ja, klar.
Und es ist sehr förderlich. Und jetzt können wir der Gastronomie auf andere Art und Weise helfen.
Ja.
Du vor allen Dingen in schönen Prospekten und Videos.
Ah, Prospekte, sag das mal gar nicht so. Ich schaffe Print hier immer mehr ab, muss ich gestehen.
Sehr, sehr weise.
Ja.
Finde ich gut.
Ja,
das finde ich schon gut.
Das ist aber auch zukunftsweisend, dass ich da von der Geschäftsführung mit unterstützt werde und wir das immer mehr reduzieren. Ich denke, es ist weiterhin wichtig, aber es geht immer mehr in den Online-Bereich. Online-Bestellungen im Webshop. Wir haben ja seit neuestem die Chefslist-App. Das ist halt eine Bestell-App, mit der wir zusammenarbeiten, über die man dann bei uns bestellen kann auch. Ja. Kannst du auch mal gerne ausprobieren.
Also das ist quasi so für die Gastronomen eine App, wo die ihre Bestellungen drüber machen.
Genau.
Und da seid ihr jetzt auch mit eurem Sortiment angeschlossen.
Richtig.
Ja. Ah, sehr gut.
Ja. Kann man sich selbst Listen erstellen, verwalten. Man kann aufs ganze Sortiment zugreifen. Hat wie in einem Katalog einfach unser ganzes Sortiment immer in der Hosentasche. Das ist eigentlich ganz geil.
Ja.
Hat auch direkt guten Anklang gefunden. Aber hier auch nochmal der Hinweis, falls ihr das hört und noch nicht bei der Chefslist-App seid und eure Bestellung immer online macht. Das ist super. Funktioniert auch offline. Das heißt, wenn man runter ins Trockenlager muss, wo man keinen Empfang hat, keine Sorge. Das geht auch im Offline-Modus weiter.
Ja, und wie sieht das, wenn zum Beispiel ein Produkt doch nicht verfügbar ist oder nicht kommen kann oder so, kriegt man dann Feedback? Das ist nicht mitkommt oder wie läuft das?
Ja, kriegt man klar.
Ja, ja super.
Ja. Aber ja. So wie auch bei uns im Webshop, wir tun natürlich immer alles daran, Produkte so schnell wie möglich wieder online zu kriegen.
Ich sehe immer so Sachen aus der User-Seite.
Ja, klar. Jetzt haben wir ja einmal die Bacon Jam erwähnt, die super lecker ist und morgen ist die halt ausverkauft.
Ja, vielleicht.
Das ist wie mit, wenn Montana Black in die fette Kuh kommt und man kann nicht absehen, was danach passiert. Ne? Ja.
Ja, Montana Black, vielleicht ein krasser Vergleich, aber.
Ja, so. Ja.
Nein, aber ja, ich weiß, was du meinst und deswegen muss man immer gucken, aber es ist immer cool, so wenn man eine Bestell-App hat, man hat ein digitales Kassensystem inzwischen heutzutage, Reservierungstool ist wichtig, Dienstplanung haben wir drüber gesprochen. Ne?
Ich habe im Excelsior noch die Bosfood-Bestellung von einer Papierliste in den Webshop übertragen. Ne?
Ja.
Wenn ich mir dann vorstelle, man hätte da jetzt einfach, würde einfach mit der App durchs Kühlhaus rennen, macht sich eine Liste fürs Trockenlager, weil man dann die Liste aufruft mit den Produkten, die man sowieso immer braucht. Oder man kann sich ja auch Listen für ein Gericht machen und dann das Gericht einmal durchchecken, ob man alles hat oder so.
Was ich auch gesehen habe, was sehr smart war für Bars, dann eine App, die fotografierst die Flasche und machst dann den Strich, wo das Getränk ist und der ordnet diese Flasche mit dem Füllstand direkt in der Inventur zu, damit du weißt, dass du bestellen musst. Ne?
Ah, okay.
So, cool. Dass man abends einfach so eine Bestandsaufnahme macht. Ne?
Ach, bei Spiritosen. Vom Füllstand der Flasche.
Ja, genau. Bei Spiritosen natürlich macht das mehr Sinn als bei anderen Sachen. Aber ich finde, das wird immer smarter und spart einfach auch Zeit und Geld.
Ja.
Alleine jetzt so, wenn ich sehe, wie es in der Gastronomie ist, wie viel man jetzt mit Karte zahlen kann und dass das auch funktioniert. Ne? Und
obwohl es ja gerade so eine gefühlte Gegenbewegung gibt, ne? Dass man nirgendwo mehr mit Karte zahlen kann.
Ja, es gibt also, ich glaube, man macht einfach mehr aufmerksam, was für Gastronomien es halt explizit noch gibt, die das aus guten Gründen noch zulassen. Und ich mich immer wundere, dass das noch funktioniert.
Ja.
Weil ich denke mir immer so, wenn ich beim Finanzamt arbeiten würde, wüsste ich doch genau, wo ich anklopfe. Ja.
Überall da, wo keine Kartenzahlung angeboten
wird. Ja, wo heute das Kartengerät kaputt ist.
Ja, die müssen auf jeden Fall gut mit ihrer Buchhaltung sein. Ne?
Das stimmt. Auf der anderen Seite sehe ich so zum Beispiel das Le Marie in Köln, ein Traditionsladen, also das ist ja eine ganz alte Gastronomie eigentlich, ein junger Typ, der das übernommen hat, ne, der Marc, und hat von Anfang an keine Barzahlung akzeptiert, macht nur noch Kartenzahlung in so einem traditionelleren kölschen Laden, sehr, sehr mutig, hat aber gar keine Probleme damit, es funktioniert, wenn die Leute das so wissen, ne, und
ich bin eher leider der Typ, der immer ohne Bargeld rumrennt und dann aufgeschmissen ist, wenn man nur mit Bargeld zahlen kann.
Ja, ich hatte das letzte Mal Frankfurt irgendwie, das Hotel war nicht direkt an der Messe oder so, ein bisschen außerhalb von Frankfurt, aber trotzdem, das waren alles Messegäste, die da essen waren und du konntest nicht mit Karte zahlen. Und dann sind die Leute alle so mit Autos zu so einem Geldautomaten gefahren, der ein Dorf weiter war. So,
ja,
ich denke so, Leute, wo lebt ihr denn jetzt noch, bitte?
Ja. Ja. Denkt dran, wenn ihr auf die Weihnachtsmärkte jetzt geht, da wird wohl eher weniger Kartenzahlung akzeptiert.
Findest du?
Ich glaube, wenn man auf den Weihnachtsmarkt geht, sollte man auf jeden Fall Bargeld dabei haben, so meine ich das.
Weiß ich, also so langsam finde ich so, ist das auch angekommen.
Ja.
Naja. Jetzt wäre ich in der Bargeld los.
Ich glaube, so die Möglichkeiten werden eigentlich immer einfacher, weil hier PayPal kann man doch jetzt auch direkt zur Zahlung entgegennehmen und sowas. Und wenn wir jetzt einfach nur mal einen Blick nach Asien werfen, wo man mit QR-Codes bezahlt und ich das auch aus dem Thailand-Urlaub kenne oder so, finde ich, klar, Sicherheit sollte da immer ein wichtiger Aspekt bleiben bei Geldtransferaktionen und so. Aber ich glaube, die Möglichkeiten sind groß, Kartenzahlungen anzubieten. Selbst mein Papa, der ist ja Imker, der bietet auch am Hausverkauf Kartenzahlungen an. Mit so einem Sum-Up-Gerät.
Jeder, der will, kann, glaube ich, inzwischen Kartenzahlung anbieten. Ja. Das mit den hohen Gebühren sind auch einfach krasse Ammärchen, wenn man so den ganzen Aufwand dahinter sieht. Inzwischen. Ja. Wenn ich so überlege, das ist sogar schon, das war, glaube ich, noch vor Corona oder während Corona, hat mir ein Brauhausbesitzer aus München erzählt, dass die Kunden, also die chinesischen Kunden, sich nur mit Alipay bezahlen können, was damals ja noch innovativer klang als jetzt. Ne?
Ja.
Es ist immer noch innovativ in Deutschland.
Ja,
Hat sich nach 5 Jahren nichts geändert. Aber wenn die aus dem Flughafen, also das Flugzeug verlassen haben, ihr Handy zum ersten Mal Empfang hatte, dann hat Alipay denen einfach erstmal einen Coupon für dieses Brauhaus gesendet als Werbung. Ne? Und du so Promo machen kannst für deine Gastro an asiatische Kunden.
Praktisch, oder?
Ja, mega gut, mega smart. Und deswegen sollte man sich schon manchmal mit so Dingen beschäftigen. Das kann schon was bringen. Ja.
In kurzer Ausschweif, aber als ich in Kuala Lumpur musste man das Visum mit Bargeld bezahlen, habe ich mich vorher nicht richtig informiert, bin ich da an das Terminal, im Terminal an so einen Geldautomaten gegangen. Wie heißt die Währung da? Keine Ahnung, aber so 1 Euro sind so 10.000 von der Währung oder so. Und dann habe ich so falsch eingetippt, 100.000. Dann hast du schon direkt zu viel Geld abgehoben. Weißt du, was ich meine?
Okay.
Du kommst ja auch manchmal dann nicht zurecht.
Ja,
das lieber stimmt. Einfach mit Karte zahlen und dann fertig ist die Laube.
Das ist natürlich auch recht, aber in so Ländern denkt man, glaube ich, dass man immer ein bisschen Geld dabei haben muss.
Abschweifender Rant.
Ja, ist so. Ja, aber ich sehe zumindest, also gerade jetzt in den Videos, wo ich drehe, auch, dass viele Gastronomen inzwischen doch schon ein bisschen mehr nachrüsten und das nach und nach verstehen.
Also ja, gerade wenn man schon die Audio-App benutzt. Erzähl doch mal so ein paar Gastronomen auf in Köln, was hast du schon alles für Videos gemacht?
Also ich war natürlich in der fetten Kuh, war ein Heimspiel, aber auch inzwischen das erfolgreichste Video. Dann finde ich schön, dass es organisch funktioniert. Ich war bei der Bäckerei Brot von dem Alex, ne? Der wirklich auch tolle Story, einfach nur, also der lässt sein Brot halt 2 Tage fermentieren, ne? Und macht nur Brot, er verkauft keine Stullen, keinen Kaffee. Das riecht nur auf ein Produkt, das riecht richtig gut und es kommt einfach mega gut an. War auch ein sehr erfolgreiches Video. Ja, ansonsten war ich bei Krabs Burger natürlich. Ja. Ich war bei der Kaffeerösterei Ernst.
Kurze Nachfrage, warum sagst du das so komisch bei Krabs Burger natürlich?
Ja.
Hast du jetzt noch nicht drüber geredet hier?
Ja, stimmt. Also ich war ja lange in der fetten Kuh und wo Krabs Burger, Krabs wie Krabben, ne? Nicht die Krabbe, sondern was wie greifen. Genau.
Ja, mit Z aber.
Ja, und
ist ein Smashburger-Laden. Ein
Smashburger-Laden, wo auch so Thomas Müller, der Fleischbotschafter, nicht der Fußballspieler, hintersteht.
In der Nähe der Aachener Straße, genau, Aachener, Aachener Weiher.
Genau. Und bei der Produktentwicklung wurde ich dann angefragt und dann habe ich mitgestaltet.
Das war die Serie auf TikTok und Instagram vor, weiß ich nicht, wann war das, wo ihr beiden jeden Smashburger-Laden in Köln probiert habt und ich mir schon so dachte, was steckt dahinter?
Kulinarisch war es eine dumme Idee, alle Smashburger-Läden in Köln zu testen.
Warum war das eine dumme Idee?
Weil, also ich will da auch nicht ranten, aber es gibt viele Läden, die einfach Smashburger machen, weil es Hype ist und nicht können. Okay. Und es niemals damit beschäftigt haben, warum sind Smashburger so gut?
Also es sind keine
warum wollen die Leute das?
Keine reinen Smashburger-Laden gewesen, sondern
auch leider.
Okay.
Einige gibt es auch schon nicht mehr von denen, die wir getestet haben. Ja. Also vor allen Dingen diese Läden, ne?
Ja.
Deswegen kann man auch so offen darüber reden.
Ja.
Ne? Oder mit einem sind wir dann in Austausch gegangen und haben denen sogar geholfen. Aber wir haben so eine Smashburger-Serie vor allen Dingen gemacht, weil alle Leute, die sich dann mit Smashburger in Köln irgendwie beschäftigen, dafür interessieren, stoßen dann zwangsläufig über uns, weil wir jeden Laden einmal probiert haben.
Ja.
Und dann kam das so zufällig, dass wir dann so einen Laden da eröffnet haben. Also
kam das zufällig oder war das schon im Plan?
Nein, das war komplett natürlich unter uns hier, unter uns beiden. War schon genau so geplant.
Okay.
Eigentlich war auch so noch geplant, dass wir dann eine eigene Soße herstellen und die dann mal in einem anderen Burgerladen machen und so. Okay. Und also Kooperation und dann das announcen. Aber ich sag mal so, ich habe selten erlebt, dass ein Laden gesagt hat, ja, wir machen hier eine Kernsanierung, das ist in 4 Monaten fertig. Und der Laden war in 4 Monaten dann fertig und eröffnet. Das hat uns dann selber positiv überrascht.
Gerade in der Gastro, oder?
Ja. Ja,
wo man ja auch vielleicht mit Auflagen rechnen muss, die dazwischen kommen oder so.
Genau. Mhm. Und das hat super funktioniert.
Ja, super.
Und jetzt läuft der Laden, ist ein sehr, sehr guter Smashburger-Laden.
Das stimmt.
Also, ich sag mal so, das Besondere an einem Smashburger zu einem normalen Burger ist ja vor allen Dingen diese Kruste mit dieser Maillard-Reaktion. Es gibt ja sogar einen Smashburger-Laden in Amsterdam, da ist einfach nur Maillard-Burger, ne? Dass du so eine da durchgehende Kruste hast mit der Röstung und das dann mit Double Patty. Ein
ziemlich dünnes Patty.
Ja, das ist sehr dünn. Ne? Und dadurch hast du aber 2 Patties drauf und dadurch hast du nochmal das Doppelte an Röstaromen.
Ja.
Und das ist dann halt irgendwie der Kick, dass es dann trotzdem auch noch saftig ist. Mhm. Und da war das eigentlich das größte Problem, die größte Herausforderung, die wir dann gemeistert haben. Dass es dann auch noch halal ist, weil wir haben ja doch schon deutlich eine große Anzahl von Mitbürgern in Köln, die da auch Wert drauf legen.
Ja, klar.
Und das ist verdammt gut gelungen.
Ja.
Eine tolle Soßen haben wir kreiert. Und ich bin gar nicht im Operativen dabei oder so. Genau, das macht der Thomas mit dem Wilke zusammen. Und Ja,
aber du warst am Anfang so ein bisschen kulinarischer Berater oder einfach nur
5 Kilo zugenommen.
In der Zeit?
In den halben Jahr, wo wir da immer wieder...
Durch die Smashburger Probierserie oder nur durch die...
Beides. Wir haben ja, während wir diese Probierserie hatten, haben wir ja die Produktentwicklung gemacht. Okay. Und Alter Schwede, was haben wir alles probiert? Welche Käsesorten? Wir haben die Soßen. Mhm. Dann weißt du so, dann hast du die Fleischmischung richtig, dann kommt aber eine neue Soße und dann ändert sich da nochmal was. Und das ist ja alles so, weißt du, du hast nur 3 gute Produkte, dann muss es auch perfekt sein.
Ja.
Und dann haben wir noch mit Kartoffelkult damals die Smash Potatoes dann entwickelt, ne? Dass wir, das
ist richtig köstlich.
Ja, und dass man einfach richtig geile Kartoffeln dazu hat, die auch zum Konzept passen, die auch nochmal innovativ sind. Ne?
Ja.
Und ja, Smashed Potatoes, die werden dann auch einmal...
Sind die Pommes auch von Kartoffelkult?
Nee, das nicht.
Dann nehme ich immer die Smashed Potatoes.
Die sind inzwischen leider auch logistisch nicht mehr von Heinrich, was aber nicht an Heinrich liegt oder nicht an dem Laden. Das funktioniert einfach gerade so nicht.
Okay,
deswegen müssen die einfach mal was anderes nehmen.
Okay,
aber es ist auch nicht schlechter.
Okay.
Ja, aber ich bin großer Kartoffelkult-Fan nach wie vor.
Ja.
Und,
die Chips gibt es ja auch bei uns im Sortiment.
Stimmt.
Wir haben bunte Chips, die Sortenreihen-Chips. Haben wir auch mittlerweile, glaube ich, Trüffelchips.
Ja, die Trüffelchips, die sind, glaube ich, durch euch auch ein bisschen mit entstanden, habe ich gehört. Die Chips sind super, super cool und die gibt es sogar...
Heinrich ist auf jeden Fall auch ganz weit oben auf der Liste an Podcast-Gästen, kann ich ja jetzt hier einfach mal so droppen.
Zu Recht auch.
Ja.
Weil der hat, also was er über Kartoffeln erzählen kann und was er da macht und wie viele Gastronomien er beliefert, das ist unfassbar.
Ja.
Hier, es gibt so einen Sandwichladen in Köln, Feinripp und Gold, der ja in aller Munde ist. Es ist, das ist wirklich der Sandwichladen, der einen Michelin-Stern verdient hat.
Ja.
Wirklich. Das sind... Ja. Also, die benutzen so eine geile Grundqualität. Also,
Grüße gehen raus.
Ja.
Die und bekommen jetzt auch den Balkonig von meinem Papa über den Heinrich.
Ja. Ach, cool. Ja. So läuft das nämlich. Ja, und ich war jetzt auch im Genuss mit Audio, machen wir auch so Supper Clubs ab und zu.
Mhm.
Und da haben die auch schon für uns gekocht. Und beim letzten Supper Club waren die dann sogar als geladene Gäste einfach als so vor Ort. Und die hier ist Sandwich ja bei denen anders. Und also ein anderes Brot, andere Form und so.
Ja.
Und irgendwie total geil, man kauft sich, setzt sich dahin, so bestellt sich zu 2 zu 3 Sandwich, teilt so miteinander, gibt geile Weine dazu. Und ja, zu jedem Sandwich gibt es ein paar Kartoffelchips von Heinrich halt, ne? Und das ist wirklich eine coole Kombination und sehr viel Regionales und sehr hochwertig in der Qualität. Ich finde Sandwich ist so für mich so das Thema, was jetzt nach Burger kommt. Smashburger ging sehr schnell hoch.
Ja.
Wie das jetzt so bleibt, weiß ich nicht.
Mal so ein gutes Club-Sandwich, aber ein gutes, Martin.
Ja, aber guck mal, es gibt ja viele...
Das würde ich feiern.
Ja, aber es gibt ja viele, die ein Sandwich auf der Karte haben, ne?
Das stimmt,
ja. Und du hast das nicht so auf dem Plan. Kaffeerösterei Ernst hat so ein Käse-Sandwich, was mega geil ist.
Mhm.
Little Link, so eine Cocktailbar, macht unfassbar geile Sandwiches auch, ne? Und so gibt es so viele Dinge. Feinripp und Gold hat den Markt so ein bisschen nach oben preisig auch aufgemacht, was sehr gut ist für alle.
Mhm.
Ne? Und der Laden läuft ja auch. Da kostet ein Sandwich, glaube ich, teilweise 16,90 oder so.
Ja,
aber wenn du da bist und das gegessen hast, dann denkst du schon fast, wie nur 16,90. Ist es wirklich so.
Nimm mein Geld hier.
Ja, ist so. Ja, gehe ich sehr gerne hin. Mache ich gerne Kundentermine und sowas.
Okay.
Ja.
Sehr gute Wahl, ja.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Aber wo sind wir stehen geblieben? Bei Grabs eigentlich.
Ja, bei Grabs, genau. Da haben wir vor allen Dingen die Produktentwicklung gemacht.
Ja,
das hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen auch Umsetzbarkeit. Ne? Wie sind die Strukturen?
Ja, das ist auch ein besonderer Burgerladen, finde ich, weil es gibt nämlich keine Sitzplätze. Wo du gerade von Umsetzbarkeit redest.
Ja.
Weiß ich auch selber nicht, ob das gut oder schlecht ist, muss ich gestehen.
Ja, das ist aber
auch... Ich war schon ein paar Mal da und dann nimmt man den Burger halt mit zum Aachener Weiher. Dann hofft man, dass da eine Parkbank frei ist. Aber ja, wäre schon geiler auch, man könnte sich hinsetzen.
Es gibt inzwischen drinnen so 4 Sitzplätze.
Gibt es mittlerweile.
Ja, aber 4. Ja. Ist auch sehr begrenzt und je nachdem, was los ist, ist es utopisch, dass du diese Plätze bekommst.
Ja, okay.
Ja. Aber ich weiß auch nicht, was da in Zukunft geplant ist. Vielleicht kommt ja auch noch mal mehr.
Du weißt bestimmt mehr, als du verrätst.
Wenn es konkret was geben würde, würde ich es ja announcen, aber.
Okay, okay.
Ja.
Nee, muss nichts verraten. Ja.
Aber der Smashburger-Hype hat 100% seine Berechtigung.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich finde es köstlich.
Es muss vernünftig umgesetzt werden. Das ist halt
ich bin
Wichtige.
Ich mag Burger-Patties eh mehr well done als Medium, ja. Bin ich ganz ehrlich. Also die zum Beispiel von der fetten Kuh, die sind ja eher so dick, glaube ich, genau. So von der Erinnerung. Kann man auch bestimmt von der Qualität her Medium essen, aber die sind so matschig im Mund dann einfach, weißt du, was ich meine? Und wenn man die mehr well done brät, hat man einfach mehr Biss. Und das, finde ich halt, kommt bei einem Smashburger gut durch. Ja, aber so hat jeder seine Präferenzen. No King-Shaming, bitte.
Wobei, so, ich glaube, einfach so der normale The Homemade Burger oder wie man das nennen soll, mit diesem dicken Patty. Ja. Ich glaube, Steakhouse Burger ist auch immer so ein Begriff, weil das ja eigentlich so auch oft von eben halt Medium gebraten wird, ne? Und dann so eher so eine Steak-ähnliche Qualität haben muss auch.
Ja.
Vorher kannst du ja nicht den letzten Rotz irgendwie da wolfen und dann auf den Grill legen. Ja, da ist schon, glaube ich, in der Kommunikation auch viel zu machen für die Zukunft. Ja.
Was wir jetzt fast vergessen hätten, ein Produkt entsteht auch hier bei uns in der Produktionsküche von dir, quasi, wo auf jeden Fall dein Gesicht drauf ist. Oder, oder warte mal, oder gibt es das gar nicht mehr?
Irgendwas doch, das gibt es noch.
Nur wir verkaufen das nicht. Ihr verkauft
es nicht selber.
Nee, dein Gesicht ist aber drauf.
Genau.
Kannst du bestimmt auch noch was zu erzählen.
Ich bin ja so eine Art Botschafter für Scotty Grill.
Ja, hast du noch gar nicht erwähnt jetzt hier.
Ja, stimmt. Ne? nicht nur für die Flammkuchenchips, die Flammfritz, sondern auch für Scotty.
Ja.
Das sind gute Freunde. Die sind auch, die besuche ich jetzt in Anschluss, weil die sind hier auch wirklich in der Hood. Wir
sind auch hier in Meerbusch, obwohl Meerbusch sehr groß ist, ne? Fährt man auch nochmal ein Stückchen.
Ja, unterschätzt man manchmal. Ja. Aber ich bin ein riesen Scotty-Fanboy der ersten Stunde.
Wir auch, Westwood auch, ich auch.
Auf Meetup war der am Anfang noch so belächelt. Inzwischen kommt jeder mit einem Scotty irgendwie. Das ist so ein Grill, den man einfach auch einfach jeder im Kofferraum haben müsste für einen Notfall.
Auf jeden Fall, hast du mir schon mal gesagt. Wenn die Zombie-Apokalypse kommt, einfach losfahren und der Scotty-Grill ist hinten drin.
Der nimmt halt keinen Platz weg, ne? Nee. Und du bist der King, wenn du den Grill dabei hast und irgendwie eine Gelegenheit ist.
Müssen wir das noch erklären oder meinst du, jeder kennt mittlerweile einen Scotty?
Ja, wenn nicht, googelt das, Scotty-Grill.
Der erste faltbare Gasgrill.
Genau, oft kopiert, nie erreicht, ist ja wirklich so.
Das stimmt.
Alle Mitbewerber gibt es nicht mehr, so richtig.
Ja.
Oder sind halt so Billigdinger, die du nicht auf Dauer ernst nehmen kannst.
Ich habe die waren ja mal ein Höhle der Löwen-Produkt, oder? Oder haben sich da...
Ja, da gab es sowas Ähnliches. War. Irgendwie im Öffentlichen, Rechtlichen, glaube ich, gab es auch so eine Show irgendwo. Da waren die mal...
Ja, da habe ich die schon gesehen.
Ja.
Aber was mich am Ende überzeugt hat, war, als die dann die Cap rausgebracht haben und das nicht einfach Scotty 2.0 war und man muss jetzt einen neuen Grill kaufen, wenn man den Deckel haben möchte. Was ich so cool finde, ist, dass alles, was rausgebracht wird, ist rückwärtskompatibel, sage ich jetzt einfach mal.
Genau.
Und baut immer auf diesem einen geilen Grill auf. Ja.
Genau, also an Zubehör ist es so vielfältig. Du kannst ja Brot drin backen, Pizza, du hast jetzt eine Gussplatte für Steaks. Also, weil der hat, man muss auch sagen, der hat einfach extrem viel Power auf dieser Fläche. So DIN A4-Größe.
Die Grillfläche, genau, DIN A4 würde ich auch sagen.
Ja, und also das ist auch gerade für Smashburger eine Maschine, das Teil. Hatte das muss man natürlich dann auch manchmal aufpassen, so. Gerade im Urlaub bei mir, so auf so einem Kunststofftisch, habe ich auch noch nicht vorher so ausprobiert.
Ja.
Dann so fast 40 Grad heiß, dann war schon vielleicht ein bisschen zu heiß.
dieser Pool ist schon eine gute Idee, wenn man da auch Sand reinmacht oder Wasser. Aber diese Ikea-Ofenrostschale, den da doch nochmal reinzustellen, ist immer eine bessere Idee.
Ja, es gibt inzwischen auch so eine Silikonunterlage. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also Leute, ne, es gibt eine Milliarde Zubehörsachen. Da kann man sich auch immer weiter
wir sind Fanboys, ihr merkt schon.
Ja. Und ich hab für die auch viele Rezepte und sowas gemacht. Besuch die jetzt im Nachhinein. Und
kommt da was Neues.
Genau. Einiges, aber ich habe dafür eine Currywurstsoße entwickelt, weil was auch nicht so viele Leute wissen, glaube ich, wir haben mal so einen Laden gehabt, der hieß The Worst Case Szenario.
Stimmt.
Am Brüsseler Platz und war ein bisschen vor seiner Zeit. Wir haben so das Best of der geilen Metzger, die es noch gibt, so präsentiert, wirklich aus Essen da, so eine bestimmte Kalbswurst. Ne, irgendwie vom Niederrhein eine Metzgerei, die uns Bratwürste gemacht hat. Von den anderen kamen die Wiener. So kam das so zusammen, so die geilsten Sachen von so Metzgereien. Und das war schon cool, aber die Leute waren für Wurst nicht bereit, das zu bezahlen, was man bezahlen müsste.
Mhm.
wenn man es in geiler Qualität macht. Ne? Ja, das war noch vielleicht ein bisschen davor, aber da haben wir geile Soßen und Rezepte gemacht und Scotty hat mich dann irgendwann auch gefragt, hast du nicht Bock, so eine Currywurstsoße zu machen? Weil was man auf dem Grill macht, meistens ist eine Wurst.
Ja.
Und die wollten da, weißt du, die verdienen damit kein Geld mit dieser Soße, nicht weil ihr so teuer in der Produktion seid, sondern ist eine sehr hochwertige Soße, die aber noch bezahlbar verkauft wird, aber es ist einfach so ein Love-Brand-Ding. Ne? Das ist einfach so, du hast eine geile Soße von Scotty auch dabei, ne? Du testest die, isst die zusammen und das ist so wirklich, da sind keine Kompromisse in dieser Soße gemacht worden. Ja, ne? Und deswegen wird die auch hier hergestellt, weil andere Hersteller nicht verstehen, warum nehmen wir denn jetzt nicht den billigen Curry, warum nehmen wir jetzt wirklich den Essig und so, ne? Das ist das Geile, so, du kommst hier hin mit einem Rezept, wir haben die Zutaten natürlich dann auch vorher hier gekauft und du musst nicht hier mit Martin diskutieren in der Küche, so, der feiert das selber, dass er so eine Soße kochen muss. Und das ist dann schön und deswegen funktioniert das gut.
Ja.
Das ist wirklich eine, ich glaube, eine schon extrem gute Currywurstsoße. Ich würde nie sagen die beste, weil es gibt viele gute, ne? Es gibt verschiedene Arten. Ne?
Ich mag daran, dass sie so schön tomatig ist.
Ja.
Und das finde ich ehrlicherweise wichtig an der Currywurstsoße, dass man eben auch noch die Tomatenbasis schmeckt. Und da habt ihr euch, glaube ich, eine ziemlich gute ausgesucht.
Ja.
Und das Currypulver halt. Ne?
Ja, das Currypulver macht schon viel aus, muss ich schon sagen. Ja. Man kann immer noch Currypulver am Ende drauf machen, aber ich würde das eher so was Scharfes drauf machen, wenn man es noch schärfer macht.
Und es hat so ein handliches Format. Ne?
Genau. Das war das Wichtige, dass man es überall mitnehmen kann. Dass du überall, wie mit dem Scotty unterwegs bist beim Wandern, dass keine halbe Liter Tube ist, die zu schwer ist oder kein Glas, was zerbrechen kann. Glas wäre jetzt eigentlich hochwertiger.
Ja, klar.
Aber Kunststoff muss das leider dann sein, damit es auch praktikabel ist.
Ist eine coole Squeeze-Bottle. Ich glaube, wenn man der nochmal ein zweites oder drittes Leben gibt, dann hat man gewonnen.
Ja, könnte ein schönes Öl oder ein anderes Süßchen reinmachen.
Zum auch, Anricht. Wenn ihr fürs Camping unterwegs seid oder sonst wohin.
Ja, genau.
Aber da wundert es mich tatsächlich, dass da nicht noch irgendeine andere Soße schon mal längst rausgekommen ist oder so.
Könnte ich gleich mal anfragen.
Ja, okay.
Ja, die Leute denken jetzt, das ist schon längst eine Mache. Das ist ein interner
Spoiler. Richtig geile Blaubeer-Hickory-Barbecue-Soße zum Beispiel. Die ist richtig lecker.
Habe ich schon mal gekocht,
Blaubeer-Hickory? Gab's schon mal, oder gibt es die immer noch bei der fetten Kuh?
Gute Frage. Weil aber
die war richtig gut.
Ja. Und da war auch das Geheimnis, ne, dass man wirklich auch einfach Blaubeeren reinmacht. Ne?
Ja.
Wow. Nicht nur, ich hab,
das, was draufsteht, ist auch drin, meinst du?
Ja, weil wir haben auch schon mal mit einem Hersteller auch versucht, eine Blaubeer-Barbecue-Soße zu machen und die Muster waren grausam, gruselig, wirklich. Wenn so ein Blaubeer-Aroma drin ist, warum nicht einfach echte Produkte nehmen?
Ja, spannend. Ja. Genau, die wird hier hergestellt, schön in Handarbeit. Auch von Hand abgefüllt.
Mir fällt kleine gerade Chargen, ein, dass
gar aber keine... die gibt es nur über den Scotty Shop und nicht bei uns.
Genau.
Aber könnt ihr auch mal reingucken.
Ja.
Den Scotty gibt es bei uns.
Ja, den Scotty gibt es bei euch, ne? Und wenn ihr die Soße bestellt, bestellt einfach 3 Stück. Also
sonst lohnt sich der Versand. Stellt euch direkt mehr.
Ja. Tut ja trotzdem hier Bosfood was Gutes. Das finde ich gut. Ja. Ja. Also ihr stellt auch das Curd von Missy her, ne?
Wir stellen auch das Curd von Missy
muss
her.
Auch mal
ja. Wir sind,
das ist sehr
wir
gut.
sind da mit Martin Eisenberger in der Produktionsküche auch, nennt man ja so White Labeling. Also viele, die wir auch herstellen, wollen auch gar nicht, dass man weiß, dass es bei uns hergestellt wird.
Aber darf ich das verraten mit Missy?
Das schon.
Ich glaube, die ist auch stolz drauf.
Aber wir stellen eben sehr viele Produkte her, auch für Köche. Deutschlandweit, wo man das vielleicht dann gar nicht weiß, dass wir das herstellen. Wo das auch nicht gewünscht ist, weil das ist es halt bei...
Ich mal ein paar Namen droppen hier.
Nee, weil es eben bei uns einfach alles trotzdem von Hand gemacht wird. Wir haben keine Abfüllmaschinen und so weiter. Ja. Und das ist dann eben so, als würde es auch der Sternekoch selber herstellen, nur es ist halt dann bei uns outgesourced. Ja,
ich glaube, was ich so festgestellt habe, ist es von der Skalierung halt der richtige Schritt. So, so ist es halt... Wenn du, das ist schon zu aufwendig für deine eigenen Küche.
Ja.
Das wächst ja über die, du fängst damit vielleicht an, dann wird es aber zu aufwendig. Ja. Oder dann hast du wieder Events und dann schaffst du es wieder nicht, dann ist sie ausverkauft. Ja. Und dann ist das der richtige Moment, das vielleicht an euch zu übergeben, weil ihr das in der gleichen Qualität weiterhin herstellen könnt. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dass man sagt so, oh, ich kenne da so vielleicht bei uns in der Nähe ein paar Konzept- und Feinkostläden, das vielleicht auch bei uns in der Region vertreiben wollen. Und dann, glaube ich, das ist genau das perfekte, das ist die Range. Ne?
Ja,
oder eben halt, man verkauft immer mehr im Online-Shop, man weiß, oh, das wird jetzt zu groß, dann kann man es an euch geben. Ne? Es ist nicht, dass in jedem Rewe Deutschlands muss das jetzt hier stehen. Nee, ne? Und es darf jetzt auch nur noch 1,70 Euro kosten. Nee. Und deswegen können wir auch jetzt nicht mehr den guten Essig nehmen, nicht mehr die gute Tomatenbasis und den guten Curry.
Wenn ihr Wert auf Qualität legt, dann kommt jetzt
genau. Das ist so dieser Step, ne? den man vielleicht manchmal auch sich erstmal nicht traut zu gehen.
Ja.
Aber ich muss sagen, da war die Zusammenarbeit bei euch echt richtig gut und auf Augenhöhe. Dankeschön. Muss ich einfach sagen.
Da gehen natürlich alle Grüße raus an Martin Eisenberger, der da halt federführend die Produktionsküche leitet.
Ja.
Das aber ich durfte einmal mit dabei sein, als ihr da ein paar Soßen getestet habt.
Das stimmt.
Die oder die? Und da durfte ich auch mal probieren. Ja,
das war schon cool. Und ich muss ja auch sagen, ich habe ja viel Erfahrung gemacht. Ich habe mit sehr, sehr vielen Soßenherstellern schon gesprochen und kommuniziert.
Ja, ja.
Es gibt für viele verschiedene Arten so ihre Daseinsberechtigung, ne?
Ja.
Und weiß auch, wie kompliziert so eine Zusammenarbeit sein kann.
Ja, klar.
Und da hätte ich jetzt keine guten Worte gefunden, wenn das so wäre wie bei 90% der anderen.
Okay. Ja, vielen Dank.
War zum Beispiel, kann ich einfach mal so sagen, bei Fivi hatten wir so eine Hotsoße, also wir haben eine sehr gute Hotsoße, ne? Und wir wollten die eigentlich nur machen, weil so ein italienischer Lieferant die zum Testen auf einer Messe hatte, ne?
Ja.
Und der eben eigenen Label so zum Probieren angeboten. Boah, so geil, lass das machen. Und wir hatten die schon quasi verplant. Also wir hatten da wirklich tausende Stückzahlen schon verplant. Also es ging dann auch um eine größere Menge,
ja,
ne?
Ja. Diese Honey Hot Sauce.
Ja, genau.
Okay.
Und dann war so, ja, was ist jetzt so final hier, ne? Wir wollen die jetzt final bestellen. Wo ist das finale Angebot? Ne? Und der druckste so rum und dann sagte so, ja, jemand anders hat jetzt seine Kapazitätbestellung erhöht, wir können das dieses Jahr nicht produzieren. Du arbeitest so 5 Monate an so einem Projekt.
Okay,
und er sagt so, ja, dieses Jahr nicht. So eigentlich wolltest du das, er hat dir gesagt, so in 4 Wochen kannst du die Soße in der Art haben.
Ja,
ne?
Ja.
Und auf einmal so, ja, okay, aber eigentlich haben wir die an jemanden im Adventskalender schon versprochen und so Sachen. So. Ja. Und dann bist du halt richtig am Arsch. So, ne? Und sowas passiert halt am laufenden Band in so einem Bereich. Ne?
Ja.
Außer du bist so relevant, dass du irgendwie Develei alles produzieren lassen kannst mit deiner Schrottquali. Und nicht Schrottquali, aber weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist dann so eine andere
Für die Menge
Ding.
Halt.
Ja. Ach jo.
Ja, spannend.
Ja, sowas macht Spaß, ja.
Ja, glaube ich dir.
Ja.
Und daran merkt man auch, wie was für ein Tausendsasser du eigentlich bist und wo du überall mitwirkst hier und da.
Ja, und
dein aktuell, Gesicht sogar auf einer Currysoße drauf ist.
Ja, dass wir das gemacht haben, war ich selber überrascht, wirklich. Das muss ich auch nicht haben.
Nee?
Ach komm. Ohne Scheiß, ich
schwimme lieber unter dem
Lebenslauf. Ja.
Mein Gesicht auf einer Currysoßenflasche.
Mal hinzu. Nein, aber so irgendwie so Produktentwicklung oder eben halt jetzt das mit den Videos macht mir extrem Spaß. Wirklich.
Ja, cool.
Gerade wenn du so siehst, die Story ist gut erzählt bei den Leuten in den Videos.
Ja.
Deswegen
bin ich gespannt, habe ich jetzt selber noch nicht reingeguckt, muss ich gestehen. Aber wie hieß der Kanal nochmal? Real Food Stories?
Real Food Stories. Jetzt in dem Moment sind nur 2 Videos online.
Ja.
Die sind so ein bisschen Platzhalter, damit SEO das alles findet. Aber es sind schon ein paar Folgen produziert, die Anfang Januar rauskommen. Dann geht's los, hoffentlich wöchentlich. Ja. Ich glaube, ich schaff's eher 2 wöchentlich.
Ja, weil
jede Woche kommt nämlich bei Audio die neue Folge. Also Audio Spot, also Audio heißt der Kanal auf YouTube.
Ja.
Audio Spotlight ist das Format. Mhm. Also ist immer wirklich ein Longform-YouTube-Format. Geht so 10 bis 14 Minuten.
Mhm.
Und ich gehe da auch für jede Gastronomie auch ein. Ne? So, jede Gastronomie ist ja auch anders und hat andere Geschichten zu erzählen. Und das versuche ich halt zu betonen.
Mhm.
Und dann werfe ich auch mein Format teilweise ein bisschen über den Haufen. Ne? Manchmal weiß ich auch, die Fragen brauche ich gar nicht stellen.
Mhm.
Ne?
Ja.
Und das ist schön, dann mit den Menschen da rauszuerarbeiten, so was ist hier cool, was passiert Gutes.
Ja.
Und dann habe ich direkt wieder Geschichten für meinen Podcast darüber.
Ja, stimmt. Kann
ich wieder auch erzählen.
Ja.
Ne? Es ist wirklich noch kein Laden gewesen, der mich dann nicht irgendwie mal wenigstens so mal einfach einen Teller Essen hingestellt hat. Hier, das musst du jetzt aber auch mal probieren hier. Du filmst das die ganze Zeit. So.
Ja.
Ist auch nochmal irgendwie schön. Ne?
Ja, klar,
cool. Ne? Und ich begeistere mich ja auch für Gastronomie und die Leute dort. Ne? Jetzt, ich war im Bier zuliebe in Düsseldorf jetzt. Kannte ich nicht den Laden.
Okay.
Hat mir noch nie was gesagt, aber auch total tolles Konzept. Die Leute, wie die arbeiten, wie die Mitarbeiter gefördert werden. Ne?
Mhm.
Wollten die auch unbedingt nochmal im Video betont haben, wie sie so ein bisschen darauf eingehen. Und immer einfach schöne Gastro-Stories bieten. Ja, das macht einfach super viel Spaß. Ja.
Hört sich spannend an.
Ja. Wenn man jetzt noch damit Geld verdienen würde, wäre auch gut, aber nein, es kommt.
Ja.
Das ist wichtig wirklich mal, dass man zufrieden ist und Spaß bei der Arbeit hat. Und irgendwie führt es mich immer wieder zurück zur Gastro.
Muss, oder? Ich glaube, als gelernter Koch kann man wahrscheinlich eigentlich nicht anders.
Ja, kennst du ja selber, ne?
Deswegen ja, obwohl man hier schon halt so genug mit der Gastro zu tun hat, dass ich das hier noch viele Jahre lang machen werde.
Ja, deswegen juckt mich das auch immer schon so ein Finger. Beim Supper Club zum Beispiel jetzt war es ja auch wieder so, ne?
Ja.
Da habe ich auch gesagt, ich hätte auch einen Gang gerne geschickt. Da hatte ich so Bock drauf.
Ja.
Ne? So krieg ich ja auch noch hin, so für 30 Leute mal einen Gang zu schicken.
Was für ein Supper Club?
Hier von Audio, so den Supper Club. Ja. Da wird ja immer so eine Kochcrew engagiert an einer Off-Location, so, die dann geheim ist und ein paar Stunden vorher erst announced wird. Und beim ersten Mal war das auf einer verlassenen Tankstelle draußen. Beim zweiten Mal war es bei Highland Kaffee zwischen den Hochregalen, ne, wo der Kaffee gelagert ist. Immer irgendwie sowas Spannendes, ne? Ja, und dann immer auch so, also das steht schon vorher fest, immer so ein Weinsommelier-Team, die dann abends ein gewisses Thema hatten. Letztes Mal war es dann so osteuropäische Naturweine.
Cool.
Ne? Und also immer so, dann anderer, also davor war es eben halt Feinrippengold und so. Und weißt du, so immer andere Teams, andere Leute, andere Kunden wieder, dass die dann auch mal irgendwie... Das ist ein bisschen Love-Branding aufbauen. Ne? Also meine Videos sind ja auch eigentlich nur Love-Brand. Ich verkaufe dir nichts. Wenn du das Video siehst, hast du vielleicht den Namen gehört, aber siehst so, eine coole Gastronomie benutzt Audio. Das ist vielleicht der Zusammenhang, der da bleibt, aber nicht eine Verkaufsshow. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Einfach geile Gastro-Stories.
Ja, das ist immer dieser feine Spagat, den man irgendwie schaffen muss. Ne?
Und dann läuft das Video auf einmal organisch und muss nicht irgendwie mit Geld angeschoben werden. Weil wenn du ein Werbevideo machst, guckt sich keiner an. Machst das aufwendigste Video mit deinen Botschaften, die, wo der Geschäftsführer meint, das muss unbedingt gesagt werden, das muss da rein. Das wird nie funktionieren. Ja.
Nee, einfach machen.
Ja, ist so.
Dass man einfach das raushaut und egal, ob es hochglanzpoliert ist oder mit der besten Kamera, die es gerade am Markt gibt oder nicht.
Also das muss ich auch sagen, ne?
Content ist King am Ende.
Das ist das Wichtige. Ja. Meine Kamera kostet, ich habe keine große Kamera. Meine Kamera hat 600 Euro vor 2 Jahren gekostet, ne?
Ja.
Das Mikrofon habe ich jetzt nochmal nachgekauft, aber das kostet nichts im Vergleich, ne? Das ist meine Festplatte ist jetzt, weil ich so viel gedreht habe, teurer als meine Kamera. Ne? Ja, also jeder kann das am Anfang mal machen und starten. Ja. Auch jede Gastronomie, bin ich fest von überzeugt, dass man selber heutzutage viel mehr Geschichten erzählen muss, so um auf die Kunden zu erreichen.
Im Grunde genommen kann es jeder, weil jeder hat das Smartphone in der Tasche.
Genau, und da gibt es ja so diesen Berg der Schande, den man erstmal gehen muss. So, ne? So am Anfang kann man seine Stimme nicht hören und so, aber es geht. Irgendwann ist es weg.
Den Berg der Schande, okay.
Ja, so ist ja wirklich so. Ja. Am Anfang, du kannst dich nicht hören, findest das alles schlimm.
Naja,
Scheiß drauf. Posten, posten, posten und irgendwann ist es dann auch egal. Wirklich.
Stimmt.
Ja, muss einem auch egal sein, wirklich.
Ich glaube, jetzt noch mehr als vor 5 oder 6 Jahren, aber ich habe das Gefühl, die Hemmung ist noch kleiner geworden. Ich finde, man sieht halt viel mehr Content von viel mehr Menschen.
Ja, das stimmt. Ja.
Vielleicht ist es auch meiner Sehgewohnheit geschuldet oder meiner Instagram-Zeit, sag ich mal.
Und ich glaube, die junge Generation wächst auch damit schon mehr auf, so, weißt du, dass die jetzt kommen, einfach so quasi schon das ein bisschen mehr in die Wiege gelegt bekommt, dass das irgendwie normal ist.
Ja, genau, das
meine ich. Ganz ehrlich, so umso, wenn du irgendwie Fehler findest in einem Video und du siehst Sachen, das sehen die Leute nicht, ne?
Nee.
Du siehst, dass es nicht perfekt ist, ne? Also weil es dein eigener Laden ist, aber die Kunden sehen einfach, dass es echt ist. Ne?
Ja,
und das ist viel mehr wert als ein Hochglanzvideo.
Ja,
so sehe ich das.
Ja.
Ja, und dann kommt es auch besser an am Ende. Bin ich fest von überzeugt. Deswegen ja auch Real Food Stories bald.
Ja, sehr gut.
Ja.
Ich freue mich drauf. Ich werde es auf jeden Fall gleich schon mal abonnieren, um das im Januar nicht zu verpassen.
Dankeschön. Würde mich freuen, wenn.
Gibt es noch was, über das du reden möchtest? Sonst.
Nee, wir haben
wirklich
jetzt sehr
gut am Ende angekommen.
Sehr viel.
Ja.
Ich wusste gar nicht, wofür du mich hier eingeladen hast, aber wir haben schon über sehr viel gesprochen heute.
Doch, ich wusste es schon. Ich danke dir sehr, dass du heute da warst, mein Gast warst und wir so schön mal plaudern konnten.
Danke für die Einladung.
Immer wieder gerne.
Und danke, die bis hierhin zugehört haben.
Genau. Alle, die es bis hierhin geschafft haben, lasst doch mal ein Like da und bewertet den Podcast. Weil sowohl YouTube als auch Podcast-Plattformen, überall, wo es gute Podcasts gibt, sind wir vertreten.
Es ist super wichtig, dass ihr das bewertet für den Algorithmus.
Ja. Nur 5 Sterne reicht.
Und empfehlt diesen Podcast einfach euren Gastro-Freunden oder kulinarischen Freunden einfach mal weiter. gerade jetzt bald sind ja Weihnachtsferien und dann ist man ja länger im Auto, dann kann man einfach mal eine Folge hören.
Ich glaube, alle Köche liegen paralysiert erstmal für eine Woche im Bett.
Und auch da kann man Podcast hören. In der Badewanne solltest du mal dein Handy zur Seite legen.
Oh, und eine auch, Badewanne voll Voltaren.
Und dann sagst du, Alexa, spiel den neuesten Bosefood-Podcast ab und richtig, dann läuft das nämlich.
Kann man das machen?
Ja, also wenn du Spotify connected hast, also okay, geht das okay bei mir.
Okay, ja, ja, interessant.
Okay. Vielleicht habe ich ja jetzt auch ein paar Leuten
getriggert.
Die Alexa getriggert, ja. Ja,
sehr gut. Dann hört ihr diese Folge einfach nochmal.
Ja, genau. Alexa, spiel diesen Podcast nochmal von vorne.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao.
Danke fürs Zuhören beim Bosefood Podcast, der Podcast von Bosefood. Lass uns gerne eine Bewertung da, abonnier den Podcast auf deiner Lieblingsplattform und folge uns auf YouTube. Mehr Stories, Produkte und Inspirationen findest du auf bosefood.de. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.